Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Sonderfolge. Wir haben uns überlegt, wir haben immer wieder so tolle Themen, über die wir immer wieder mal reden, und das Thema Crowdfunding, aka Kickstarter, da haben wir schon in unserer allerersten Folge schon drauf Bezug genommen und gesagt, da müssten wir mal so eine Sonderfolge machen. Jetzt ist tatsächlich passiert, wir machen jetzt Sonderfolgen. Und zwar, in denen wir einfach ein Thema, was wir so sonst in den News haben, einfach nochmal ein bisschen genauer durchleuchten, mal ein bisschen drüber reden. Wir beide, der Steffen und ich. Hallo Steffen.
Hallo Christian.
Genau, also wir tauschen uns ja auch gerne auch so ab und zu mal über die Dinge aus, die so in der Szene passieren und so weiter und so fort. Und ich finde es auch immer ganz cool, wenn man so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen kann und auch mal ein bisschen das Für und Wider von bestimmten, manchmal auch vielleicht kontroversen Themen, aber nicht immer, beleuchtet. Und jetzt haben wir überlegt, für unsere lieben Unterstützer machen wir jetzt einfach mal so eine Sonderfolge, dass die auch mal noch so ein bisschen so ein kleines Schmankerl bekommen. Aber damit die Leute sehen, wie toll unsere Sonderfolgen sind, haben wir uns natürlich auch entschieden, dass wir unsere erste Sonderfolge an die Allgemeinheit richten. Und Folge hat heute den Namen Kickstarter beziehungsweise Crowdfunding. Wir werden wahrscheinlich den Begriff immer wieder mal auch falsch gebrauchen, weil wir zwar Crowdfunding meinen, aber von Kickstarter reden. Es gibt ja nicht nur Kickstarter, es gibt ja auch andere Plattformen wie Indiegogo und so weiter und so fort. Und da wollen wir uns einfach heute mal so ein bisschen drüber austauschen. Natürlich mit Schwerpunkt auf Projekte aus der C64 und Retro-Szene. Und ja, ich würde sagen, wir fangen da einfach mal an, Steffen, oder was denkst du?
Ja, aber vielleicht als erstes doch ein kleiner Vorgriff auf unsere normale Folge. Und zwar werdet ihr da ein Interview hören mit Professor Dr. Jens Schröter und Dr. Dr. Stefan Höltgen, die den C64 aus wissenschaftlicher Sicht beschreiben und als Untersuchungsobjekt haben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, als kleiner Vorgriff. Aber dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich ein in unser spannendes Kickstarter-Thema. Vielleicht mit einer Frage, und zwar, Christian, wann hast du das erste Mal von Kickstarter oder überhaupt von Crowdfunding gehört?
Ja, also ich weiß noch, dass ich irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren, ich kann schon gar nicht mehr sagen, wann es war, aber ich glaube, das war noch in den 2000ern, da habe ich mal irgendwo mitbekommen, dass irgendein Film, das war eher so ein Amateurfilm, also ist natürlich jetzt kein schmuddeliger Film, nein, aber halt irgendein Spielfilm, der von Amateuren gedreht wurde oder vielleicht von Filmstudenten oder sowas, die haben diesen Film, ich weiß nicht mehr, was es für einer war, aber die haben das irgendwie durch Crowdfunding finanziert und haben da irgendwo aufgerufen auf einer Webseite oder so, hatten halt ihre Fans, die der Meinung waren, der Film soll unbedingt das Licht der Welt erblicken, und da haben die auch Geld gesammelt und dann haben da wirklich viele mitfinanziert, dass dieser Film was wurde. Das war, soweit ich weiß, noch vor Kickstarter, also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, das ist ja wie gesagt auch lang her, vielleicht 2008 oder so, keine Ahnung, vielleicht auch 2006, ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber das müsste ich vielleicht mal recherchieren, wäre vielleicht mal ganz interessant. Aber da habe ich schon mal von diesem Gedanken Crowdfunding gehört und dachte mir auch so, interessantes Konzept und so. Und dann kam ja auch irgendwann Kickstarter und sowas. Und da kann ich mich zumindest noch dran erinnern, dass ich 2012 ungefähr, oder vielleicht war es auch 2011, aber ich meine, es war so eher 2012, mit Arbeitskollegen mal zu dem Thema geredet habe, da war das gerade so in aller Munde, da kam das so auf. Also es gibt zwar schon ein bisschen länger, aber da war halt auf einmal das so, dass halt alle wussten, was Kickstarter ist oder so. Und warum ich das deswegen so genau weiß, ist, weil wir halt da einen Kollegen hatten, der nur in dem Jahr bei uns war. Deswegen weiß ich halt, dass das ungefähr 2012 gewesen sein muss. Und da haben wir halt auch schon drüber diskutiert, ja, ist das jetzt überhaupt gut oder schlecht oder ist das alles nur eine Riesenverarschung, wenn da nach Geld gefragt wird? Und so weiter und so fort. Also das war damals schon so ein bisschen so ein Thema. Und drum weiß ich das noch ziemlich genau. Ich meine, ja, dass ich ungefähr seitdem weiß, was sich hinter dem Namen Kickstarter verbirgt. Wie war denn das bei dir?
Ja, also von dem Prinzip Crowdfunding habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gehört bei einer Sammlung von einem Amerikaner, der für seine Gesundheit entsprechend Geld wollte, von seiner Familie, aber auch von Freunden. Also es gibt's ja manchmal bei den Amerikanern wegen dem Gesundheitssystem, dass man dann eben sich überlegen kann, ob man sich da versichert oder wo man das Geld reinsteckt sozusagen. Und dann kann es halt passieren, dass man im Krankheitsfall dann entsprechend eigene Rücklagen braucht. Und wenn die nicht vorhanden sind, dann gibt es dann durchaus mal Förder- oder Crowdfunding-Kampagnen für eine Person, um seine Rechnung dann entsprechend zu bezahlen. Ich glaube, das war das erste Mal, wo ich von dem Prinzip gehört hatte. Das erste eigene Projekt oder die erste eigene Beteiligung, die war bei Indiegogo. Also du hast ja vorher gesagt, gibt mehrere Plattformen und das ist eben eine andere Plattform. Und da war es tatsächlich, da hatte es schon mit dem C64 zu tun. Und ich muss auch sagen, dass alle meine unterstützten Projekte, und so wenig sind es gar nicht, da kommen wir noch dazu, eigentlich mit dem C64 zu tun haben. Und damals war das die legendäre Kampagne für neue Tastenkappen für den 64er, die dann ja auch glorreich gescheitert ist. Dann fangen wir schon mal mit dem Thema Scheitern, Projekte und Scheitern gleich mal an. Und das war so ein Thema, das gescheitert ist. Und einen Ticken später habe ich auch mitgemacht bei den Commodore-Gehäusen vom Dallas Moore, der da eben die Form gefunden hatte und nachgepresst hat und Damen Beispiel für erfolgreich gelaufene Kampagnen. Und das war innerhalb von wenigen Monaten, habe ich die beiden unterstützt. Und das war so mein Einstieg in diese Welt.
Ja, das war bei mir ähnlich. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal vorher mitgemacht habe. Ich habe mal irgendwann noch so ein Buch mit so Grafiken irgendwie mal mitgemacht. Da hatte ich auch das Gefühl, da gibt's nicht viel zu verlieren. Aber ich bin nicht sicher, ob das davor war. Das war aber auf jeden Fall Kickstarter. Aber diese Tastenkappen und diese Gehäuse kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Das war ja so 2015 rum ungefähr. Und da war ich auch wieder so ein bisschen mehr in der C64-Szene zurück. Und da hatte ich richtig Bock auf sowas, weil ich gedacht habe, ja cool, ich habe eh noch so einen alten C64. Also ich hatte zwei C64 und einer war eh kaputt. Und den hatte ich dann gerade wieder repariert gehabt mit einem Kumpel. Und da habe ich gedacht, das wäre jetzt cool, den so ein bisschen aufzumotzen. Und ich habe mir dann die, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich glaube, ich habe mir die Tastenkappen gebackt. Aber ich glaube, dieses Gehäuse, das habe ich mir so gekauft bei eBay oder so. Da war das dann schon fertig. Da hatte ich das transparente Gehäuse, habe ich mir gekauft. Mhm. Und die dazu passende Tastenkappen, ich weiß schon gar nicht mehr welche. Ich glaube, so Rauchglas, schwarz, dunkel, transparent wären die gewesen. Und das war mein erstes Mal. Und ja, ist wie gesagt gescheitert. Also die Gehäuse, ja, die sind herausgekommen. Aber wie gesagt, das habe ich mir eh auf eBay gekauft. Aber diese Tastenkappen sind bis heute nicht gekommen. Das war ja damals so ein Österreicher, der das Projekt ins Leben gerufen hat.
Ja.
Und der hat ja auch gesagt, das sind drei Leute und die kaufen, die haben die Maschinen und alles und oder müssen noch was anschaffen, aber im Prinzip haben die das Zeug und die kennen sich aus. Und dann kamen halt immer wieder so Nachrichten, ja, da sind jetzt welche abgesprungen, er macht es nur noch allein, dann musste er sich nochmal eine andere Maschine kaufen und so weiter und so fort. Und es gab aber auch schon, das haben ja manche so ein bisschen, weiß nicht, ignoriert, als sie über ihn geschumpfen haben. Es gab nämlich tatsächlich Tastenkappen, die hergestellt wurden, und der hat mal eine Zeit lang die so als Promo-Aktion an ein paar Leute verteilt, die das dann auf Messen zeigen und so. Also die Kappen haben wirklich existiert und aber unbedruckt oder mit einer alternativen Bedruckung. Und es gab ja dann auch so Ausschuss. Er hatte viele so Tastenkappen, die nichts geworden sind, die waren dann auch unbedruckt oder waren manchmal von den Farben her ein bisschen off und so. Und die hat er auch teilweise auch an Leute verteilt und so. Das heißt, er hat schon was gemacht. Also es gab ja immer das Problem, dass viele natürlich bei sowas dann auch Betrug wettern, ja, und sagen, ja, okay, der wollte uns alle nur verarschen, der hat hier 50.000 Dollar oder Euro eingesackt und macht sich jetzt einen schönen Urlaub damit oder kauft sich jetzt irgendein tolles Auto oder was weiß ich. Aber er hat Videos gezeigt vom Prozess, er hat Tastenkappen produziert, das war Ausschuss, das hat er verteilt, säckeweise gab es Bilder, wie diese Tastenkappen in seinem Auto gelagert waren, in so Plastiksäcken. Also er hat schon irgendwas gemacht, aber ich glaube, das ist ihm halt irgendwann über den Kopf gewachsen, und da kommen wir natürlich nachher auch noch so ein bisschen dazu, so zu den typischen Problemen bei so einem Kickstarter-Projekt. Aber ja, irgendwann, ich glaube 2019 hat man das letzte Mal, also schon 4 Jahre, nachdem das alles angefangen hat, hat man 2019 das letzte Mal von ihm was gehört und dann irgendwann gar nicht mehr. Und ich meine, klar, Man muss natürlich auch sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber man weiß ja auch nicht, was mit dem passiert ist. Das kann ja sein, er lebt nicht mal mehr. Ja, das sind dann Leute, die sind sauer, weil sie ihre Taschenkappen nicht bekommen haben. Ja, Jahre später oder so, aber man weiß ja nie, was dem Typ zugestoßen ist. Ja, es kann ja auch sein, der hat einen Unfall oder irgendwas, der kann keine Taschenkappen mehr herstellen. Ich greife jetzt vielleicht ein bisschen vor, ja, aber man muss halt auch immer bedenken bei solchen Sachen, wenn das irgendwie schief läuft, dann kann das halt auch Gründe haben. Ja, aber gut, wie gesagt, ich wollte es nicht vorgreifen. Kommt alles noch.
Ja, vielleicht mal von den Tastenkappen weg. Was hast du denn noch unterstützt?
Ich bin gar nicht so krass da dabei. Also ich weiß, es gibt Leute, die unterstützen so alles Mögliche. Ich unterstütze wirklich nur die Sachen, wo ich das Gefühl habe, die brauchen die Kohle, damit das überhaupt Realität wird. Und viele Sachen, da ziehe ich es dann auch lieber vor, einfach abzuwarten und es dann zu kaufen, wenn es dann wirklich fertig ist. Allerdings, da fällt mir gerade ein, ich habe den Spectrum Next habe ich mit gebackt, ja. Mhm. Und der war gar nicht mal so teuer damals. Ich glaube nur so 250 Euro oder so um den Dreh. Und da habe ich mitgemacht, weil der hat mir einfach so gut gefallen. Ich bin zwar überhaupt kein Spektrum-Mensch. Ich dachte damals, dass ich da vielleicht dann so ein bisschen in die Szene reinrutsche oder halt mich da so ein bisschen damit, also das ist ein gutes Einstiegsmodell ist für mich, um auch mal den Spektrum kennenzulernen. Da gab es auch Verzögerungen bei dem Projekt. Also es kam, glaube ich, 2 Jahre später als versprochen. Aber ich hatte da nie Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte nie Zweifel, dass das was wird, weil das hat alles so fundiert gewirkt. Und letztendlich kam das Ding auch halt, wie gesagt, mit 2 Jahren Verspätung. Und ich habe es aber ehrlich gesagt nie groß benutzt. Also ich habe dann einfach gemerkt, Spektrum ist doch nicht meine Welt, aber ich habe das Ding immer noch, wollte ich eigentlich schon lange mal verkaufen. aber ja, war ein erfolgreiches Projekt, gab ja dann noch ein Nachfolgeprojekt, also wo sie es dann nochmal aufgelegt haben mit leichten Verbesserungen und so. Also es ist auf jeden Fall, der Spectrum Next ist auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel für ein tolles Crowdfunding-Projekt, wo einfach alles geklappt hat, auch wenn es natürlich Verzögerungen und so weiter gab. Aber ja, ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, ja.
Ja. Also ich bin da sehr monothematisch unterwegs. Also ich habe noch gebackt für ein weiteres Gehäuse. Und zwar gibt es jetzt eine Aktion, das Brotkastengehäuse nochmal neu zu erstellen. Und da habe ich wieder ein durchsichtiges, wie bei einer anderen Aktion auch, gebackt. Und zusätzlich noch gab es eine Kampagne für Keyboard, ja, also neue Tastenkappen. Neue Tastenkappen, ja, die alte Aktion oder die mittelalte Aktion, jetzt gibt es noch mal ein Keyboard vom selben mit Tastenkappen, die aber anders sind, das sind wahrscheinlich Sherry-Kappen, aber kommen mit dem eigenen Keyboard, was man dann auch in den 64er schrauben kann, das habe ich gemacht. Also ich bin sehr Tastenkappen-gehäusemäßig unterwegs und zusätzlich musikalisch, also Chris Hilsbeck habe ich auch unterstützt und das hat auch funktioniert.
Ja, da muss ich auch gerade sagen, die zweiten Tastenkappen, ja genau, die habe ich auch, da habe ich auch mitgemacht. Obwohl die ersten nie erschienen sind, habe ich mich beim zweiten Mal nicht davon abschrecken lassen. Es war ja ein anderer, der hatte auch einen besseren Ruf wohl, wobei, ja, bei manchen glaube ich nicht so, aber insgesamt hatte man das Gefühl, der kriegt das hin. Und er hat es auch hingekriegt und auch bei ihm gab es Verzögerungen, das war dann aber auch alles in der Corona-Zeit dann leider. Der musste, glaube ich, auch mehrmals den Hersteller wechseln, der ihm dann diese Kappen gießt oder ja, Spritzguss ist ja normalerweise, oder bedruckt und so weiter. Also es hat sich auch massiv verzögert, aber die kamen tatsächlich irgendwann an. Ja.
Ja, da bist du eigentlich in guter Gesellschaft. Also man könnte ja sagen, du lernst nichts dazu. tatsächlich ist es so, es gibt eine Studie, die verlinkt ist bei Kickstarter selbst und da wird ausgesagt, dass 73% der Unterstützer eines fehlgeschlagenen Projektes sagen, dass sie aber nochmal ein Projekt auf Kickstarter unterstützen würden und so mit der Einschränkung, dass es nicht vom selben ist. Also nur 19% würden nochmal derselben Person oder derselben Gruppe vertrauen. Aber doch die deutliche Mehrheit lässt sich durch ein fehlgeschlagenes Projekt nicht abschrecken und bei uns beiden stimmt es auch.
Ja, dann sind wir noch Teil der 73%.
Da sind wir ja
Teil der großen Gruppe. Ich meine, jetzt haben wir schon ein paar Projekte aufgezählt. Vielleicht sollten wir mal nur ganz kurz zusammenfassen, was ist überhaupt Kickstarter oder Crowdfunding. Im Prinzip ist es ja so, also ich denke, die meisten werden das kennen, aber deswegen fassen wir uns das auch kurz. Aber für alle, die vielleicht nicht so vertraut mit der Sache sind, es geht im Prinzip darum, wenn jemand eine Idee für ein Projekt hat, dann kann er das online auf einer Plattform wie Kickstarter oder Indiegogo oder anderen Sachen vorstellen, kann sagen, was er davor hat, wie weit er schon mit der Planung ist, was er schon vielleicht für Vorarbeiten geleistet hat und kann dann halt sagen, ich brauche aber zur Realisierung dieses Projekts, damit es auch wirklich dann am Ende was wird, brauche ich den Betrag X, ja, zum Beispiel von mir aus bei den Tastenkappen waren es um die, ich weiß nicht, 40.000 Euro oder sowas. Manchmal sind es aber auch kleine Beträge, manchmal braucht einer vielleicht nur 3.000 Euro, um irgendwas umzusetzen. Manchmal sind es auch deutlich höhere Beträge. Ja, ich weiß noch, es gibt eine Spielkonsole, zum Beispiel die Ouya, die wollten damals, glaube ich, 1 Million oder so und haben sogar 8 Millionen gekriegt. Ja, die habe ich zwar nicht gebackt, ja, dazu nachher gleich noch mehr, sondern die habe ich mir so dann gekauft, als sie fertig war. Aber ja, das heißt, die sagen zwar, wir brauchen den Betrag X, aber es kann durchaus auch mehr Geld zusammenkommen. Also das heißt, man kann ruhig auch mehr geben. Wenn der Betrag nicht zusammenkommt, ja, dann gibt es da auch verschiedene Strategien, je nachdem, auf welcher Plattform man unterwegs ist. Zum Beispiel bei Kickstarter heißt es dann, ja okay, wenn die 40.000 Euro nicht zusammenkommen, dann wird das alles halt abgeblasen und dann kriegt auch jeder sein Geld wieder zurück, der das schon überwiesen hat. Wenn aber der Betrag zustande kommt, ja, die 40.000 oder noch mehr, dann behält natürlich Kickstarter einen Teil ein und der Rest des Geldes fließt dann halt an den Projektbetreiber und der ist dann eigentlich auch verpflichtet, natürlich das einzuhalten und die Leute immer so ein bisschen auf Stand zu halten, also seine Unterstützer, die sogenannten Backer, dazu gleich nachher noch mehr. Genau, so läuft das dann ab und dann besteht natürlich die Hoffnung, dass das Ganze auch was wird. Aber daran sieht man halt auch schon eins der Kernprobleme, in Anführungszeichen, bei dieser Sache. Es geht halt eben nicht darum, dass hier jemand was vorbestellt, sondern es geht halt eben darum, dass man eine Idee, ein Vorhaben unterstützt, ein Projekt unterstützt, in der Hoffnung, dass es was wird. Und nur wenn es am Ende was wird, dann bekommt man halt eben auch seine Belohnung, was in den meisten Fällen einem Exemplar dieses Projekts entspricht. Ja, wenn jetzt einer einen Film dreht, dann bekommt man vielleicht hinterher den Film auf DVD. Ja, oder wenn man jetzt ein Spectrum Next unterstützt, ja, dann bekommt man halt vielleicht auch den Spectrum Next oder bekommt vielleicht noch ein T-Shirt dazu oder je nachdem. Es gibt dann auch verschiedene Beträge, die man unterstützen kann. Man kann sagen, ich gebe dir einfach nur 10 Euro, viel Spaß, hoffentlich wird's was. Man gibt vielleicht nur 20 Euro, damit man ein T-Shirt kriegt. Man gibt vielleicht 250 Euro, damit man ein Spectrum Next kriegt. Oder man gibt vielleicht 500, damit man den Next kriegt und einfach trotzdem noch mehr Geld gibt, weil man das Projekt so toll findet und so weiter. Und es gibt auch oft dann irgendwie noch irgendwas, wo man 5.000 Euro vielleicht gibt, wo man dann vielleicht noch besondere Erwähnung bekommt, dass man dann vielleicht im Spritzgussgehäuse innen auf der Innenseite erwähnt wird namentlich, weil man 5.000 Euro gegeben hat. Ja, dazu nachher auch nochmal ein bisschen mehr. Aber einfach nur mal das so zusammen, so grob zu umreißen, was eigentlich sich hinter so einem Crowdfunding verbirgt.
Und dazu auch noch ein bisschen Statistik, also wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Projekt auch finanziert wird? Und da gibt es eine Verbraucherseite, Finanzio, die haben sich das über einen größeren Zeitraum mal angeschaut und kamen zu dem Ergebnis, dass von den eingebrachten Projekten 40,4% erfolgreich finanziert wurden. Das heißt, die Erfolgsquote ist kleiner als 50% entsprechend. Bei deutschen Gründern ist sie sogar deutlich schlechter. Die sind bei 27,8% ihr Finanzierungsziel zu erreichen.
Genau, also wohlgemerkt das Finanzierungsziel zu erreichen.
Finanzierungsziel. Ja. Wir reden noch nicht von erfolgreich zu Ende geführt.
Genau, ja.
Ja, da kommen wir auch noch dazu. Aber jetzt nur mal, auch wenn man ein Projekt aufsetzt sozusagen, dann muss man sich damit beschäftigen. Also man kann auch mal überlegen, wie erfolgreich oder wie schätze ich mich denn ein, dass es zum Erfolg geführt werden könnte. Und natürlich, wie ziehe ich so eine Kampagne auf, damit auch möglichst viele Leute es betrachten oder überhaupt auf die Seite kommen und in Betracht ziehen, das zu unterstützen. Da muss man sich viele Gedanken machen. Das kann man einfach nicht schnell mal aus dem Ärmel schütteln.
Genau, viele machen ja da auch ein Video dazu, wo dann in dem Video alles erklärt wird, Also man muss ja auch die Leute natürlich überzeugen. Das ist ja so ein bisschen wie, wenn man nach einem Investor sucht. Ja. Man muss sein Publikum, seine Zielgruppe natürlich so gut wie möglich überzeugen, dass die Leute auch gewillt sind und auch dran glauben an das Projekt und sich auch vorstellen können, dass das Projekt zu Ende geführt wird. Ja, das ist natürlich ganz klar.
Ja, und im Prinzip basiert das auf Vertrauen. Also muss demjenigen, derjenigen oder der Gruppe eben glauben, dass sie auch in der Lage sind, das Projekt in dem beschriebenen Umfang zu Ende zu führen.
Ja, dann, weil wir ein C64-Podcast sind, wollen wir natürlich jetzt, wir beschäftigen uns natürlich jetzt hauptsächlich auch mit Projekten jetzt so aus unserem Bereich, C64 oder Retro, sagen wir es mal so. Wir wollten noch ein paar Projekte nennen, ein paar berühmte oder berüchtigte Projekte. Ein Projekt, das mir da sofort in den Sinn kommt und ich glaube, von dem auch wahrscheinlich die meisten schon mal gehört haben, ist das Projekt Unknown Realm. Das ist insofern was Besonderes. Da wurde ein ganz, ganz tolles Rollenspiel, was so ein bisschen Ultima-mäßig ist, versprochen. Und zwar 2016 gab es das Projekt und das hätte 2017 dann auch alles fertig werden sollen. Und es war schon 4 Jahre in Arbeit und das wirkte alles super toll. Und es gab da auch viele Extras zum Spiel, also nicht einfach nur das Spiel selber, sondern dann auch irgendwelche Lagekarten von dem Gelände auf Stoff und Würfel aus Holz und ganz viele tolle Sachen. Und das Projekt ist deswegen so berühmt berüchtigt, weil es bis heute nicht rausgekommen ist, das Spiel, aber auch bis heute nicht dementiert wurde oder ja gesagt wurde, dass das Projekt irgendwie gescheitert ist oder dass Funkstille herrschte oder sowas, so ähnlich jetzt wie zum Beispiel bei dem Tastenkappenprojekt, wo man einfach irgendwann nichts mehr gehört hat, sondern bei diesem Unknown Realm wird bis heute eben von den Entwicklern gesagt, sie arbeiten dran. Es hat einfach persönliche Rückschläge gegeben, es gab Krankheit, es gab Wohnungsverlust, es gab Zwang zum Umzug und hin und her und irgendwas, Probleme mit Vermietern und was weiß ich was. Das heißt, es gab da sehr viele Einschläge, ja, Schicksalsschläge. Und natürlich ist das Projekt auch an sich, selbst wenn es das alles nicht gäbe, ein sehr umfangreiches Projekt. Und man kann sich halt da natürlich auch ein bisschen verschätzen vielleicht noch. Das kommt vielleicht noch ein bisschen dazu. Viele, die da mitgemacht haben bei dem Projekt, die hatten einfach den Eindruck, dass das Spiel schon so gut wie fertig sei, ja, und dass es eigentlich wirklich in dem angedachten Zeitrahmen dann auch wirklich fertig wird. Letztendlich, wie gesagt, ist bis heute nicht rausgekommen, aber es wurde jetzt tatsächlich eine Beta vorgestellt auf einem kleinen Event und es besteht nach wie vor die Hoffnung, dass es eines Tages kommt, aber natürlich mit einer deutlichen Verzögerung. Statt 2017 haben wir jetzt 2024 und ob es dieses Jahr noch kommt, das wissen wir natürlich auch nicht. Aber ja, da gab es natürlich dann auch, also solche Projekte, die werfen natürlich dann auch viele Diskussionen auf, gerade in einschlägigen Retroforen und so weiter, da wird natürlich über solche Projekte gesprochen und natürlich auch geschumpfen. Und natürlich kann man den Unmut der Unterstützer verstehen, die haben da vielleicht mehrere hundert Euro gegeben, dass das Projekt eben umgesetzt wird. Und wenn die halt bis heute nichts haben, kann ich natürlich verstehen, dass die dann sauer sind. Aber auch dazu kommen wir nachher noch ein bisschen dazu. Aber ja, das ist so eins der Projekte, was, wie gesagt, es ist nicht fehlgeschlagen, aber es hat sich einfach extrem hingezogen und noch wurde nichts veröffentlicht. Also da kann man auf jeden Fall noch gespannt sein. Ja, was fallen denn dir noch so für Projekte ein?
Ja, ein anderes schwieriges Beispiel ist Parallaxian. Da lag es wahrscheinlich hauptsächlich an schwieriger Kommunikation, dass es dann auch fehlgeschlagen ist. Im Prinzip hat der Programmierer, der hat eigentlich ein schönes Spiel mit technischen Herausforderungen gemacht und bei einigen technischen Herausforderungen hat er halt in der Szene sozusagen damit geprahlt, angegeben oder behauptet, dass das zum ersten Mal jetzt auf dem 64er umgesetzt wäre, die Technik. Das hat dann natürlich die ganzen Hardcore-Coder auf die Palme gebracht, weil die natürlich gesagt haben, nein, nein, die Effekte, die kennen wir alle schon und die habe ich schon in der und der Demo vor Jahren gemacht. Und damit ist natürlich schwierig, also wenn man quasi eine Fangemeinde oder da wichtige Persönlichkeiten oder Multiplikatoren dann entsprechend sich mit denen verscherzt, ist natürlich für so ein Projekt, was genau darauf fußt, nämlich die Community beieinander zu halten und fürs Projekt zu begeistern, dann wird es natürlich schwierig. Ein anderes Beispiel ist der Musiker Jeroen Tell, der dann auch ein Projekt ausgerufen hat. Und da sieht man auch, ich meine, sehr bekannte Persönlichkeit im C64-Umfeld. Und da sieht man auch, man kann auch verbrennen, also oder zum gewissen Umfang verbrennen, wenn man sich auf sowas einlässt. Und das, ich weiß nicht, ob er das im Nachhinein dann nochmal so gemacht hätte. Auf jeden Fall ist er halt deutlich im Verzug mit seinen Lieferungen, die er versprochen hat. Und da zeigt sich dann auch, dass man eben, wenn man eingebunden ist in so eine Community, dann da auch sich schon mal ein Eins-Netz legen kann, wenn man dann eben nicht, aus welchen Gründen auch immer, ja, das, du hast ja schon angesprochen, man kann krank sein, man kann, das Leben kann dazwischen kommen und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert. All dieweil die Leute ja, das, was sie da vorschlagen, mitunter, also jetzt mal den Jeroen Tell ausgenommen, aber mitunter nicht als Profession betreiben, sondern wie bei den Tastenkappen vielleicht auch, man hat halt eine tolle Idee, wird die am liebsten auch gern selber haben und wagt sich dann in Gebiete, sowas wie Fertigungs- oder Fertigungsdienstleister, die man braucht, oder dass man sich selber in eine Fertigung einarbeiten muss, um auch die Ergebnisse beurteilen zu können und Änderungen beurteilen zu können. Da überschätzt man sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, dass man da eben sich dann im Endeffekt doch schwer tut. Oder wenn es dann mit Firmen aus Fernost, merkt man dann plötzlich, wie lang so eine Telefonleitung sein kann, weil man ja nicht vor Ort ist und dann direkt mal mit den Menschen sprechen kann. Und so ergibt sich einiges, was aus vielleicht auch aus einer Unerfahrenheit raus teilweise geschieht, was dann nachher zum echten Problem werden kann und auch zum echten Stress für die Projektbetreiber. Wir sehen natürlich hauptsächlich die Seite von ich mache damit, ich unterstütze. Für Projektbetreiber kann das aber auch schon psychisch eine große und physisch eine große Belastung werden, wenn man eben so einem Druck ausgesetzt ist und solchen Dingen, mit denen man sich nicht wirklich gut auskennt, sich da reinzuarbeiten. Und das kann natürlich auch entsprechend dann die Leute für sich selbst auch noch verbrennen. Also nicht nur für den Namen, für die Szene, sondern die Leute können sich auch letzten Endes selbst damit schaden, wenn sie da zu unbedarft reingehen.
Ja, da muss man vielleicht auch an der Stelle sagen, wahrscheinlich sind ja auch die meisten dieser Projekte halt eben so Projekte, die von Leuten kommen, die das vielleicht so noch nie gemacht haben, weil deswegen brauchen sie ja auch Kickstarter, ja. Deswegen brauchen sie auch das Geld, um das überhaupt umsetzen zu können, weil wenn das jetzt etablierte Firmen wären, die sowas schon mal gemacht haben, ja, klar, die brauchen vielleicht nicht unbedingt die Finanzierung im Vorfeld von ihren Fans, ja, sondern die machen das einfach, so wie sie es immer machen und bringen dann ihr Ding auf den Markt und, ja, und verkaufen das dann, ja, und das ist halt ja das ist ja der Punkt, die viele Projekte auf Kickstarter machen die Leute ja, weil die sich das selber nicht leisten können, sowas vorzufinanzieren, und dementsprechend sind es halt eben auch alles oftmals Projekte, von denen die halt nur einen Teil der Ahnung haben, ja, vielleicht so die Idee und vielleicht so die Basis. Aber wenn es dann halt eben um so Sachen geht, wie ja, dass irgendwas hergestellt wird, das in großen Stückzahlen oder so, das sind dann vielleicht halt wirklich alles Sachen, die halt vorher noch nie so in der Form gemacht haben. Ja, weil sonst, wie gesagt, sonst hätten sie es ja gar nicht nötig, im Vorfeld quasi nach Geld zu fragen.
Ja, und selbst wenn sie es schon gemacht haben, so wie ein Chris Hülsbeck und so weiter, kann es doch durch einfach unerwartete Dinge zum Stress werden. Das kann auch
genau,
passieren.
Genau, ja.
Aber lass uns mal über tolle Projekte reden. Was sind denn tolle Projekte?
Gut, da haben wir ja schon ein paar erwähnt, also die Tastenkappen, der Spectrum Next, die C64-Gehäuse, das waren ja auch alles Sachen, die letztendlich rausgekommen sind. Es gab auch noch dieses Album von L-Man, das war ja unser erster Interviewgast in unserem Podcast damals.
Ja, viele Grüße natürlich.
Genau, auf jeden Fall. Der hat ja auch so eine Platte rausgebracht, also eine Vinylplatte mit Technomusik. Und die gleiche Musik dann auch noch auf einer Cartridge, die auf einem C64 läuft. Also die wurde ja auch auf dem C64 gemacht. Und das war zum Beispiel auch ein erfolgreiches Projekt, auch ein C64-Projekt. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, wie hoch da der Betrag war, aber das war halt auch ja ein Typ, der halt zusammen mit dem SID-Spieler, ja, der hat dann mit ihm da ein bisschen, der hatte da schon ein bisschen so die Erfahrung und so, aber die haben das eigentlich auch gemacht in ihrer Freizeit. Und das ist was dabei rausgekommen, aber ja, das kann gut laufen, aber es kann halt auch mal schief gehen. Das ist halt wie mit allen tollen Ideen. Es gibt auch halbwegs tolle Projekte. Zum Beispiel der The C64. Der wurde damals auf Indiegogo als The 64, also ohne das C, The 64, angekündigt. Und das war auch, glaube ich, so 2015, 16 rum, als kleinerer C64, aber mit einer funktionierenden Tastatur. Da wurde eben ein Projekt vorgestellt, wo auch Geld gesammelt wurde. Es hätte dann auch noch ein Handheld davon geben sollen. Und dieses Ziel kam nicht zustande. Also ich glaube, es waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich glaube so 120.000 wollten sie haben, aber sind, glaube nur 80.000 zusammengekommen. Aber das ist jetzt eben eine Besonderheit, weil es Indiegogo war und nicht Kickstarter. Bei Kickstarter wäre das halt einfach nicht zustande gekommen, das Geld wäre wieder zurückgeflossen. Bei Indiegogo kann man aber auch ein Projekt so anlegen, dass man sagt, okay, das Geld geht trotzdem an den Entwickler oder halt an den Projektbetreiber. Er hat dann halt weniger, aber er kann halt dann vielleicht sein Projekt halt, die Garantie, dass es umgesetzt wird, die es sowieso nicht gibt, die ist halt dann vielleicht noch ein bisschen kleiner. Ja. Und die haben halt auch gesagt, okay, wir nehmen die Kohle, wir machen weiter mit unserem Ding, aber vielleicht wird es halt nicht ganz so, wie wir es versprochen haben. Und so kam es dann auch letztendlich. Wobei, da gab es vielleicht noch ein bisschen andere Gründe dafür. Da kam dann auf einmal das NES Mini raus und dann waren da vielleicht die Überlegungen von den, ich sag mal, von weiteren Geldgebern, die mit denen zusammengearbeitet haben, also auch, ich sag mal, echte Investoren und so, kamen dann halt dann auch andere Ideen vielleicht noch mit ins Spiel und dann hieß es halt, okay, macht nicht den The 64, den ihr vorhattet, sondern macht erstmal einen The C64 Mini, ja, ohne funktionierende Tastatur, aber dafür mehr wie so eine Nintendo Mini-Konsole und sowas. Also das heißt, da kann halt dann auch das Projekt einen anderen Verlauf nehmen. Und das kann es immer, ja, das kann es immer. Aber in dem Fall konnten die es halt dann auch so ein bisschen damit rechtfertigen, dass sie halt gesagt haben, ja gut, ihr habt uns nicht die volle Kohle gegeben, also mussten wir uns andere Wege suchen. Ja. Das ist also auch so ein Beispiel, wie es dann halt anders laufen kann. Und da waren halt auch, da gab es dann auch Unkenrufe, ja, das ist alles nur Verarschung, die wollen nur unser Geld und da wird nie was draus und so. Man muss fairerweise sagen, letztendlich kam das Ding auf den Markt und es kam sogar noch der große C64, der C64 Maxi hinterher, ja, weil es dann halt dann doch ganz gut lief. Aber ja, so wie es ursprünglich angekündigt wurde, so wurde es nicht umgesetzt und auch so kann es halt einfach mal laufen. Ja.
Was in dem Fall für mich ein bisschen schade ist, weil das Handheld sah echt gut aus.
Da bin ich anderer Meinung. ja, also ich fand, das war vielleicht ein schönes Bild.
Das war ein Bild.
Aber mehr einfach. Auch nicht. Das war einfach ein Bild und das war vor allem auch kein wohlüberlegtes Bild. Ja, da waren die F-Tasten waren unter den Feuer-Buttons und so. Also das war einfach hingeklatscht aus meiner Sicht. Da hat einer ein schönes Bild gemalt, weil er gedacht hat, euer handtragbarer C64 als Handheld. Und das hat auch genügend Leute wahrscheinlich überzeugt, so wie dich.
Natürlich,
ja.
Ich bin da leicht
zu aber haben. Das, ja, aber das wäre so. Das ist aber ein ganz anderes Thema, können wir gerne auch mal drüber reden. Aus meiner Sicht kann man so einen Rechner wie den C64, der halt eine Tastatur hat und zwei Joystick-Ports und so, sowas kann man nicht wirklich gut als Handheld umsetzen. Das geht mit einer Konsole wie einem Nintendo oder so, aber mit dem C64, da gibt es Einschränkungen, warum die Experience da nicht so toll wird. Siehe auch übrigens, es gab ein ähnliches Projekt beim Spektrum, nämlich der ZX Spektrum Vega Plus oder wie der hieß. Das war auch so ein Kickstarter-Projekt, was dann am Ende ein ganz großes Chaos war. Und da kam am Ende eigentlich nur so ein Schrottteil dabei raus, das gar nicht richtig funktioniert hat. Und ja, also gut, aber das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema. Aber ja, also es gab auch im Retro-Bereich immer wieder tolle und auch nicht so tolle Projekte. Und ja, auch eben erfolglose Projekte und Sachen, die bis heute noch nicht rausgekommen sind und so weiter. Aber klar, man muss halt auf der anderen Seite auch sagen, gerade im Retro-Bereich, das ist ja schon mehr noch so ein Hobby, so eine Hobby-Nische, da brauchen halt gewisse Projekte oftmals einen gewissen finanziellen Vorlauf, damit man sowas überhaupt in die Realität umsetzen kann, weil die ganz großen Firmen das eh nicht machen, ja, die interessiert das nicht. Und die Hobbyisten, so wie wir, die haben halt vielleicht nicht die Ressourcen, um da jetzt mal für 50.000 Euro irgend so ein Gerät zu entwickeln. Ja.
Du hast vorhin angedeutet, du wolltest noch etwas zum Thema Bäcker sagen.
Ja, das Thema Bäcker, genau. Bäcker, nicht Bäcker, also nicht der Bäcker, der das Brot backt, sondern Bäcker mit A, Englisch. Das heißt sowas wie Unterstützer. Ja. Und deswegen sagen viele auch, ich habe gebackt, ja, ich habe das Projekt unterstützt oder ich bin der Backer, ich habe es unterstützt. Und gerade im deutschsprachigen Raum fällt mir oft auf, dass manche Leute da gerne Baker schreiben, also mit K, und auch sagen, ich habe mitgebaked oder ich habe mitgebacken. Ja. Und das ist eigentlich falsch und mir rollen sich da manchmal die Zehennägel hoch, weil es falsch ist. Ja. Es geht hier nicht um den Baker, der hier mitbaked oder mitbackt, sondern das ist der Backer, der Unterstützer. Aber witzigerweise finde ich, obwohl es falsch ist, sozusagen Baker und mitbaken und mitbacken, eigentlich ist es ja doch irgendwie treffend und ich glaube, vielleicht wird deswegen der Fehler auch oft gemacht, dass man da Baker sagt, weil man backt ja schon so ein bisschen mit. Ja? Also man gibt sein Geld dazu, zu diesem Projekt, ja? Man glaubt an das Projekt, man gibt ein bisschen was, gibt ein bisschen Unterstützung und hofft, dass dann am Ende was dabei rauskommt. Dadurch ist man ja doch so ein bisschen auch mit, ja, nicht Mitarbeiter, aber man ist halt doch irgendwie so Teil des Projekts und deswegen passt es eigentlich auch so ein bisschen mit diesem Baker und so, auch wenn es falsch ist. Aber jetzt kommt eben der Punkt. Trotzdem wird genau das oft missverstanden. Und da wollte ich jetzt auf jeden Fall nochmal einmal ganz energisch drauf hinweisen. Mir fällt oft auf in Diskussionen zu solchen Crowdfunding-Projekten, vor allem in der Vergangenheit, wenn es um Unknown Realm ging oder um die Tastenkappen und lauter solche Sachen. Mir fällt halt eben oft auf das große Missverständnis, dass viele, die da mitmachen, es halt doch irgendwie für eine Vorbestellung halten und nicht für die Unterstützung eines Projekts. Und ich finde, das ist halt wirklich ein Riesenunterschied und den muss man wirklich begreifen, bevor man da mitmacht. Ja. Es wirkt manchmal so, als könnte man da was bestellen. Ja. Mhm. Klar, da stehen ja auch Preise dran, da steht auch dran, was man dann bekommt. Ja. Aber trotz allem ist ja eigentlich, also es sollte eigentlich klar sein aus meiner Sicht, ja, ich denke, du siehst es wahrscheinlich auch so, es sollte doch eigentlich jedem Menschen klar sein bei einem Crowdfunding, dass es eben nicht darum geht, ein Produkt vorzubestellen. Im besten Fall ist es zwar äquivalent dazu, aber es sollte doch wirklich trotz allem jedem klar sein, dass es hier um ein nicht existierendes Produkt geht, das sich noch in der Planung oder in der Entwicklung befindet oder vielleicht auch kurz vor der Fertigstellung. Das kommunizieren ja diese Projektbetreiber auch ganz klar in ihren Videos. Und es sollte jedem klar sein, dass das auch schief gehen kann und dass es nicht garantiert ist, dass am Ende das Projekt erfolgreich verläuft, dass alles nach Plan läuft, dass am Ende das rauskommt, was es auch am Anfang hätte werden sollen. Und deswegen, natürlich verstehe ich, wenn einer 200 Euro gibt und hinterher nichts dafür bekommt, dass er sich dann vielleicht ärgert. Aber es ist eigentlich von Anfang an klar und deswegen verstehe ich manchmal diese Aufregung dann nicht, wenn dann Leute sagen, ich habe das bestellt und jetzt kommt es nicht. Ja? Weil, also ich weiß nicht, was du dazu sagst, Steffen, aber warum gibt es dieses Missverständnis so häufig?
Ja, also für mich ist das auch so. Natürlich ist es keine Bestellung. Also für mich ist das ein bisschen wie Risikokapital, nur ohne Chance auf Gewinn. Also wenn man das so überlegt, Höhle der Löwen kennt wahrscheinlich auch jeder. Also da gibt's Risikokapitalgeber und die erwerben eben Anteile von der Firma. Wenn schlecht läuft, geht ihnen Bach runter, ist man sein Geld los. Wenn es so lala läuft, dann hat man in etwa sein Geld gehalten. Und wenn es wirklich super läuft, erzielt man eben Gewinn. Und bei diesen Crowdfunding-Geschichten, Gewinn gibt's nicht, sondern man kann halt maximal das bekommen, was man dann eben gebackt hat oder gebacken hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann gibt's eben diese Möglichkeiten, man bekommt das und findet es gut. Es gibt die Möglichkeit, man bekommt es und ist aber enttäuscht, weil man sich was ganz anderes erwartet hat. Und man bekommt es eben nicht. Und diese dritte Variante ist ganz klar mit eingeplant. Also das ist ganz klar auch kommuniziert, dass man aufpassen muss, dass es passieren kann. Das ist Teil des Geschäftsmodells. Und wenn man den Teil sozusagen nicht verstanden hat oder nicht bereit ist, diesen Weg zu gehen oder diesen Ausgang zu akzeptieren, dann ist diese Art der Finanzierung, dann ist es nichts für einen.
Genau, so sehe ich das auch, ja. Und deswegen muss man sich das halt auch vorher überlegen, ja, dass man halt eben, ob man da mitmacht oder nicht.
Und es gibt durchaus Alternativen. Also man kann bei vielen Projekten, wenn danach ein Produkt rauskommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man das auch in Läden dann später bekommt. Und so ist es im Retro-Bereich auch. Also so wie mit den Gehäusen vom Dallas Moore, die bekommt man eben inzwischen auch in Läden zu kaufen. Das heißt, manchmal kann man auch einfach sagen, ich gehe das Risiko nicht. Heißt aber auch, ich unterstütze dann niemanden. Also im Zweifelsfall fehlt halt die eigene Stimme oder das eigene Geld, um so ein Projekt ins Ziel zu bringen. Ist dann das Risiko dabei, aber man kann durchaus sagen, ich warte das mal ab. Es gibt natürlich auch Projekte, da werden nur die Bäcker beliefert, aber es gibt auch durchaus Projekte und das kann man bei vielen Dingen ja in etwa einschätzen, ob das nachher in Shops kommt oder nicht. Manchmal formulieren die Projekte das auch schon so, dass sie das nachher verkaufen wollen. Und dann hat man auch durchaus die Möglichkeit, einfach nichts zu machen und mal zu warten, ob das was wird.
Genau, und das halte ich auch für eine gute Alternative. Klar muss man dann länger warten, aber man muss ja auch so oder so warten. Also das heißt, man sieht ja an vielen Projekten, dass die Wartezeit oft deutlich länger ist, als man sich das vielleicht am Anfang erhofft oder als sich auch der Projektbetreiber das erhofft. Und natürlich hat man da eine lange Wartezeit. Aber wenn man auf Nummer sicher gehen will und kein Geld verbrennen will oder verlieren will, dann sollte man halt einfach wirklich die Geduld haben und einfach warten, ob das wirklich am Ende was wird. Vor allem, wenn es vielleicht auch Sachen sind, bei denen man nicht so ganz sicher ist und sich sagt, ja, wird es wirklich was? Ja, ist es hier seriös oder so? Ja, dann wartet man doch einfach ab, bis es am Ende dann wirklich fertig wird. Und in aller Regel, also in den meisten, aus meiner Beobachtung ist es schon so, dass die meisten Projekte so drauf ausgelegt sind, dass es das hinterher auch nochmal irgendwo in einem Shop oder so gibt. Ja, ob das jetzt Amazon ist oder nur der Shop von dem Projektbetreiber, sei mal dahingestellt. Aber ja, in aller Regel ist das eigentlich der Fall, dass das zumindest der Plan ist, ja. Und natürlich kann man Pech haben, in Anführungszeichen, dass es dann mehr kostet. Ja, das kann nämlich durchaus sein, dass die für die erste Auflage das irgendwie schaffen, das billiger hinzukriegen, weil sie so eine Riesenmenge machen. Und dann kosten die Tastenkappen vielleicht 40 €. Und wenn die dann hinterher im Shop landen, irgendwo und regelmäßig produziert werden oder was auch immer, oder es hat sich herausgestellt, dass doch alles teurer ist oder so, dann kosten sie vielleicht da 65 € oder so. Das kann passieren, ja. Und dann darf man sich halt nicht drüber ärgern. Dafür hat man die Sicherheit gehabt, dass man gar kein Geld in den Sand gesetzt hat und gemütlich abwarten konnte, ob das alles was wird, ja. Es kann natürlich aber auch ein positiven Effekt haben, weil es kann sein, dass das fertige Produkt, was es dann gibt, dass es vielleicht sogar verbessert wurde. Zum Beispiel die Gehäuse ist auch wieder so ein Beispiel. Diese Dallas-Gehäuse waren zwar cool, aber die von Individual Computers wurden, da wurde die Form nochmal überarbeitet. Das ist wirklich nochmal ein höher qualitatives Produkt. Es gibt andere Farben und so weiter. Das heißt, auch da kann es den Fall geben, dass man hinterher, wenn man halt einfach genügend Geduld hat, einfach vielleicht noch eine verbesserte Variante kriegt. Ja. Auch beim Spektrum Next gab es irgendwann nochmal einen Kickstarter für eine noch größere Auflage der zweiten Revision. Ja, da wurden natürlich dann auch Fehler behoben, die vielleicht am Anfang auf der Platine oder so vielleicht noch gemacht wurden. Ja, sage ich jetzt einfach mal so ins Blaue rein. Ich weiß nicht, was jetzt die konkreten Verbesserungen sind. Aber das sind halt auch so Sachen. Ja, man muss nicht immer der Erste sein. Ja, wer das erste iPhone kauft, der hat vielleicht auch noch Kinderkrankheiten oder den ersten Tesla oder was auch immer. Ja, das heißt, manchmal kann das Warten einfach halt auch ein Vorteil sein. Und das ist auch so ein bisschen Typsache, denke ich. Es gibt halt Leute, die wollen immer das Neueste haben und das sollen die auch machen. Aber das sollen halt wirklich nur die machen, die auch in Kauf nehmen können, dass sie vielleicht mit Kinderkrankheiten zu kämpfen haben, dass sie vielleicht Geld in den Sand setzen, das muss einem halt selber klar sein und das Risiko muss man halt eingehen wollen, ja. Und das sind halt auch so Dinge, da muss man halt einfach sich selber besser einschätzen können, um da wirklich zu wissen, was man da tun sollte.
Da vielleicht auch noch ein wenig Statistik. Es passiert gar nicht so oft, dass Projekte fehlschlagen in dem Sinne, dass man das Produkt dann nicht bekommt. Also in dieser Studie wird erwähnt, dass 9% aller Kickstarter-Projekte dann nicht in der Lage sind, die Belohnung zu verschicken. Das heißt, ein Zehntel, das finde ich jetzt dafür, dass man sich ja am meisten mit Leuten zu tun haben, die vielleicht gar nicht so fest in dem Metier drin sind. Das finde ich gar keine so schlechte Quote.
Nee, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht gedacht. Also das würde ja bedeuten, dass rund 90% aller Projekte am Ende dann auch erfolgreich umgesetzt werden oder zumindest fertig umgesetzt werden.
Fertig umgesetzt, mit Verspätung meinethalben, aber du bekommst deine Belohnung geschickt.
Genau, ja. Klar, natürlich kann auch da immer noch sein, dass die Qualität vielleicht nicht dem entspricht, so siehe ZX Spectrum Vega Plus, ja, dass man dann halt irgend so ein Schrottteil bekommt, was auf den Bildern viel toller aussah.
Ja.
Ja, aber klar, aber dass jetzt nur 10% so ein kompletter Reinfall werden, das finde ich auch echt gering, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber damit stehen ja eigentlich die Chancen sogar relativ gut. Also müsste man eigentlich schon fast sagen, okay, das kann man, so ein Fehlschlag, den kann man mal verzeihen. Ja. Natürlich, ja, da kommen wir vielleicht auch nachher noch dazu. Natürlich hat man da halt, wir sagen das jetzt so Larifari, so, ach ja, muss man halt mal akzeptieren, wenn es mal nichts wird. Natürlich kann es immer auch schwarze Schafe geben, die natürlich ein tolles Projekt anpreisen und das wirklich nur mit der Absicht machen, Kohle abzusahnen und dann gar nichts zu liefern. Ja, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit für solche Projekte dürfte auch sehr gering sein. Ich weiß nicht, ob es dazu auch Zahlen gibt, aber ich glaube, wenn das der Fall wäre, dass fast nur Betrug betrieben wird auf Kickstarter oder so, dann gäbe es, glaube ich, Kickstarter schon seit Jahren nicht mehr.
Ja, die haben ja auch ihre Anforderungen an Projekte, also die sie dann überhaupt zulassen. Also da versuchen die wahrscheinlich schon zu sieben, einfach aus dem Hintergrund, die wollen ja auch damit Geld verdienen. Soll ja weitergehen.
Genau.
Eine der Hauptstärken oder die Hauptstärke eigentlich beim Crowdfunding ist ein Punkt, der gleichzeitig zu dem größten Problem wird im Fall eines Fehlschlags, und das ist die emotionale Bindung. Und das gilt ja für beide. Also wenn jemand ein Projekt erstellt, dann ist es wahrscheinlich ein Herzensprojekt von ihm, weil das gibt's noch nicht offensichtlich und das hat er sich selber so gewünscht und möchte das jetzt eben möglich machen und mit anderen teilen. Das heißt, beim Projektleiter ist die oder Leiterin ist eben die emotionale Bindung von Anfang an sehr, sehr hoch. Und das Gleiche gilt aber für den Finanzier. Also wenn ich etwas backe, dann mache ich das ja auch, weil mich da die Leidenschaft gepackt hat. Also weil ich denke, ach, das wäre super, wenn es das gäbe. Und wenn wir alle genügend zusammentun, dann kommt das auch ins Leben. Also von Anfang an gibt es die hohe emotionale Bindung. Wenn es die nicht gäbe, würden ja auch die Projekte nicht finanziert, weil, wie gesagt, gibt ja gar keine Chance auf Gewinn. Also das ist ja kein Risiko.
Keine Garantie.
Genau, es gibt keine Garantie. Und wie beim Risikokapital, wie gesagt, du kannst sagen, da kriegst eine Firma, die läuft super und du hast eine Beteiligung, dann hast du Gewinn. Aber hier kannst du ja maximal ins Leben kommen. Also brauchst du ja quasi einen Ersatz für diese Chance auf Gewinn, und das ist die emotionale Bindung an das Produkt und die Faszination, dass man sowas und dass dieser Haben-Will-Faktor, dass das eben reinkommt. Und das ist natürlich genau das, was dann kippen kann. Also wenn es schlecht läuft, kann das halt auch dazu führen, dass ein Projektleiter dann überfordert ist, wenn es da Probleme bei der Herstellung gibt oder mit Herstellern oder sein Leben ins Spiel kommt, dass er dafür zu krank wird oder irgendwas. Und dann kann das natürlich auch dazu führen, dass man sich da emotional überfordert fühlt. Und beim Unterstützer natürlich andersrum. Also wenn er eben merkt, dass es viel länger dauert, dann wird er ungeduldig, vielleicht früher ungeduldig, als er sonst werden würde, weil das ist ja sowas Tolles, auf das ich da warte, ich möchte es sofort eigentlich haben und jetzt dauert es noch länger, wie kann das sein? Und wenn es dann gar nicht kommt, ist natürlich die Enttäuschung riesig, weil man eben sich da derart drauf gefreut hat. Und dann kippt es natürlich, dann kann das schon mal in sehr krude oder sehr emotionale Kommentare, sag ich mal ganz vorsichtig, münden und Kontaktversuche mit den Projektleitern. Und so erklärt sich das auch. Also wir hatten ja vorhin gesagt, Statistik 9% ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, wenn man verstanden hat, dass es auch schief gehen kann. Aber eben durch diese emotionale Komponente können selbst diese Zahlen völlig reichen, um Leute zu sehr heftigen Kommentaren und Anfeindungen eben zu bringen.
Ja, vor allem, es gibt ja dann noch das Problem, wenn man sich überlegt, stell mal vor, du hättest jetzt ein Projekt, ja, und so wie Unknown Realm, nehmen wir einfach mal Unknown Realm, ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Ja, jetzt sagen wir mal, der hat das jahrelang, haben die ihr Herzblut in das Projekt gesteckt, jetzt läuft das alles nicht so, wie sie es haben wollten. Jetzt werden die Leute sauer, die gebackt haben, ja. Das ist ja dann auch wie so ein Kreislauf, ja. Ich meine, die regen sich dann auf, beschweren sich, das sei alles nur Betrug, Ja, und die müssen das jetzt quasi, die müssen jetzt quasi das Spiel fertig programmieren, aber auch noch unter dem Druck, dass sie von vielen Leuten für Betrüger gehalten werden. Ja, also das ist ja auch nicht unbedingt schön. Da kann ja auch jetzt alles Mögliche passieren. Die könnten ja auch das Handtuch werfen oder sagen, nee, jetzt haben wir keinen Bock mehr, wenn ihr alle denkt, die wären Betrüger. Machen die ja offenbar nicht. Man muss dazu sagen, also ich habe Unknown Realm das Projekt oft verteidigt, weil ich einfach von Anfang an oder auch nach wie vor immer noch der Meinung bin, dass die da wirklich dran arbeiten und das wirklich auch zu Ende führen wollen. Also da bin ich, für mich gibt's keine Gründe, das anzuzweifeln. Ich kann aber verstehen, dass Leute das vielleicht anzweifeln oder dass Leute vielleicht sich auch gar nicht so tief damit befassen und halt einfach nur sauer sind, weil sie halt ihr Geld versenkt haben oder ihr Geld versenkt glauben. Kann ich perfekt verstehen. Aber ich finde halt, also für mich gibt es keine Anzeichen auf, dass das jetzt einfach nur eine groß angelegte Betrugsmasche war. Und wenn ich jetzt mich in die Lage versetzt fühle von den Entwicklern, mir vorstelle, ich müsste jetzt das Spiel noch liefern, Jahre später, während mich die halbe Welt hasst auf einmal, ja, weil ich das Spiel nicht rechtzeitig fertig gemacht habe. Also da kann einem ja dann schon auch die Lust vergehen, so ein bisschen. Natürlich muss man fairerweise dazu sagen, denen ihre Kommunikation war auch nicht immer erstklassig, ja, also da gibt's durchaus was zu bemängeln oder zu kritisieren. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt wieder reinversetzt und sich überlegt, was die sich schon alles anhören mussten, kann ich natürlich auch irgendwo verstehen, dass die Kommunikation irgendwann schlechter wird. Ja, weil warum will man mit seiner Zielgruppe sprechen, wenn die alle ständig sagen, sie seien betrogen worden? Ja, also sie haben sich auch erklärt ein paar Mal und das wurde dann aber von den Leuten halt auch gemischt aufgenommen. Es gab Leute, die haben das nachvollziehen können, haben gesagt, ja, okay, stimmt, okay, dann hoffen wir mal, dass es fertig wird. Gleichzeitig gab es aber natürlich auch Leute, die haben gar nichts aus diesen Erklärungen geglaubt und sind halt nach wie vor der Meinung, das war alles nur ein riesen Scam und riesen Betrug und so weiter. Ja, aber wie gesagt, das ist halt eben auch so eine Sache, das muss einem halt auch klar sein, wenn man vielleicht selber so ein Projekt betreibt, wenn da irgendwas schief geht oder irgendwas länger dauert, dann hat man halt vielleicht unter Umständen den Hass der Leute auf sich gezogen und wenn man vorher vielleicht auch noch einen Namen hatte, so wie jetzt Jeroen Tel, ja, dann, der ja ein super bekannter C64-Musiker ist, dann hat man natürlich auch nichts davon, wenn die Fans ihn, einen dann auf einmal alle hassen und denken, so, ja, so ein Depp, ja, der sackt hier die Kohle ein und liefert jahrelang immer noch keine Musik, ja. Also das sind halt alles immer so Sachen und ich denke, gut, Empathie ist sowieso ein wichtiger Punkt im Leben, finde ich. Manche haben mehr Empathie, manche weniger. Manchmal hilft es auch, wenn man selber Sachen macht. Ich meine, du und ich, wir sind auch Programmierer, wir kennen das, wir wissen, wie aufwendig Projekte sein können. Wir wissen, dass es immer 6-mal so lange dauert, wie man am Anfang vielleicht gedacht hat. Ja, ich verweise hier wieder an ein tolles Zitat, das ich mal vom Endurion gehört habe, der gemeint hat, es gibt die ersten 80% und die zweiten 80%. Ja. Ja. Genau. Also ich persönlich kann mich halt gut in sowas rein versetzen, weil ich selber auch weiß, dass ich auch meine Phasen habe, wo ich nicht unbedingt Bock habe, an einem Projekt weiterzumachen oder wo mir das auch alles zu viel wird oder wo ich einfach nicht weiterkomme, an irgendeiner blöden Stelle festhänge und denke, oh Gott, ja. Und wer halt Sachen macht, ist klar, es gibt Leute, denen gelingt alles, das muss man natürlich auch sagen, ja. Aber ich... Ja, wer halt manchmal vielleicht auch mal ein Motivationsproblem schon mal hatte oder so und einfach weiß, dass es so laufen kann, der kann sich da vielleicht ein bisschen besser reinversetzen, während jetzt Leute, die jetzt vielleicht eher nur Konsumenten sind und vielleicht gewohnt sind, dass sie alles im Laden kaufen können und auch alles vorbestellen können, die haben vielleicht nicht unbedingt den Einblick und glauben dann halt, sie werden verarscht, wenn sie nicht sofort was bekommen, ne? Und das sind halt immer so Sachen, da prallen vielleicht auch manchmal zwei Welten aufeinander, aber deswegen machen wir ja auch so eine Folge, damit man sich einfach das vielleicht mal von verschiedenen Seiten anschaut und sich vielleicht auch mal überlegt, wie würde denn das laufen, wenn ich so ein Projekt machen würde. Ja,
ja, guter Punkt. Also vielleicht Thema Wartezeit und eigenes Projekt. Also wenn die Wartezeit beginnt, also wenn das überfällig ist, dann geht's ja los mit den Zweifeln. Ne? Kommt es überhaupt noch? Und vielleicht kannst du auch mal aus deiner persönlichen Erfahrung berichten. Also du hast ja jetzt keine Crowdfunding-Aktion in dem Sinne gemacht, aber etwas, was dem sehr nahe kam. Und da ist auch dann etwas passiert. Wie war das?
Genau. Denn? Ja, also ich habe auch mal ein Projekt gemacht, wo ich so ein kleines Crowdfunding gemacht habe. Das habe ich dann Crowdfunding genannt, weil das nur in Deutschland war. Nein, also ja, ich hatte mal eine, also das, ja, es ist einfach nur so eine kleine, einen kleinen Einblick in diese Sache. Und zwar, ich habe den Rasterblock gemacht. Das ist ja so ein Block mit einem speziellen Karo-Booster, mit dem man schöne, coole Sachen machen kann, die alle so ein bisschen mit 8-Bit und so zu tun haben. Und diesen Block habe ich da, da wollte ich halt auch eine hohe Auflage gleich mal starten. Da hatte ich so ein bisschen Bock, gleich mal 500 Blöcke zu produzieren. Und habe mir halt gedacht, okay, das wäre schön, wenn ich da jetzt kein allzu großes finanzielles Risiko habe. Und habe mir überlegt, da ich bereits Erfahrung hatte mit solchen Drucksachen und sowas, dachte ich, okay, da kann eigentlich nichts schief gehen. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, das kann ich eigentlich auch ein bisschen vorfinanzieren lassen. Ich mache jetzt aber kein Kickstarter-Projekt, das wäre mir jetzt eine Nummer zu groß. Also das war mir ganz klar, dass ich da jetzt nicht unbedingt gleich voll einsteigen will mit Kickstarter oder sowas, sondern ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mein kleines persönliches Crowdfunding. Habe nur im Forum 64 einen kleinen Aufruf gemacht, habe die Projektidee vorgestellt, habe auch noch abstimmen lassen, ob man das in A5 oder A4 haben möchte und so weiter und welche Farbe das Titelblatt haben soll. Da ist ja so eine Shadow Switcher Grafik drauf und da gab es drei Varianten zur Auswahl. Da habe ich auch abstimmen lassen, was da so ein bisschen so die was da so die Farbe werden soll. Da kommen wir nämlich auch noch zum Punkt, so ein bisschen Mitbestimmung. Das sollte man vielleicht nachher auch noch kurz ansprechen. Also das heißt, ich habe die Leute ein bisschen mitbestimmen lassen in einem gewissen Rahmen und habe mir gedacht, es kann eh nichts schief gehen. Ich weiß, dass ich das bestellen kann in einer Druckerei und das dann unter die Leute bringen kann. Ich wollte einfach nur das finanzielle Risiko ein bisschen abmindern und habe dann gesagt, okay, die vorbestellen, die werden erwähnt. Im Blog, also auf der Innenseite, der Titelseite, gibt es eine kleine Erwähnung, wo alle drin aufgelistet werden mit ihrem Nickname, die das vorfinanziert haben. Natürlich haben die auch ein bisschen einen Rabatt bekommen, das heißt, die haben diesen Blog billiger bekommen, vor allem wenn sie, glaube ich, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wenn sie halt 5 Stück genommen haben, dann war es auf jeden Fall deutlich billiger und so weiter und so fort. Und ja, das hat funktioniert prinzipiell. Es kam einiges zusammen. Es hat dann auch ermöglicht, dass ich die Auflage problemlos finanzieren konnte. Aber es kam tatsächlich so, wie es nicht hätte kommen sollen. Die ersten Drucke, die bei mir ankamen, die waren qualitativ nicht in Ordnung. Und dann habe ich das halt reklamiert und habe gedacht, okay, in einer Woche habe ich halt die fertigen Blöcke. Und dann ging das aber tausendmal hin und her und die Druckerei hat immer versucht, den Fehler auf mich zu schieben. Und ich habe immer gesagt, nein, das liegt nicht an mir. Ich habe dann auch beweisen müssen, dass es nicht an mir liegt und so weiter. Also der Druck war einfach schlecht und so weiter. Ja. Und irgendwann haben sie es dann eingesehen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und haben dann nochmal eine Lieferung gemacht und die war aber immer noch nicht in Ordnung. Und dann habe ich erneut reklamiert und so weiter und so fort. Und es ging also wirklich deutlich länger als prognostiziert. Ja, letztendlich kam alles. Ja, also letztendlich hat sich's, es war jetzt nicht dramatisch, es hat sich vielleicht um 2 oder 3 Monate verzögert, was doch eine gewisse Zeitspanne ist, aber natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit Unknown Realm oder sowas. Aber so wie ich das eigentlich vorhatte, so wie ich eigentlich gedacht habe, wie das jetzt ablaufen wird, dass jetzt innerhalb von ein paar Wochen die Sache vom Tisch ist, so lief es halt nicht. Ja. Und klar, mein Vorteil war, ich habe das Crowdfunding ja nur im Forum 64 gemacht, da kannten mich die Leute, die kannten auch schon meine bisherigen Projekte, die hatten jetzt Vertrauen drin, da hat jetzt keiner irgendwie Drama gemacht, weil das jetzt alles länger dauert. Das war mein Vorteil, ja. Und letztendlich kam es auch und alle waren glücklich und so weiter. Aber trotz allem habe auch ich da erlebt, dass es dass unvorhergesehene Dinge passieren können, die sowas ins Verzögern bringen können. Und da merkt man dann schon, dass man jetzt auf einmal halt blöd dasteht, vielleicht unter Umständen, was jetzt bei mir zum Glück nicht der Fall war. Aber es könnte ja sein, ich weiß ja in dem Moment noch nicht, wenn ich jetzt verkünde, dass es jetzt 2-mal einen Fehldruck gab, ja, was denken dann die Leute? Es könnte ja trotzdem sein, dass im Forum der ein oder andere denkt, aha, der will uns wohl doch verarschen, der will uns die Kohle aus dem Sack ziehen und will uns nichts liefern und kommt jetzt mit Ausreden und so, ja, die Druckerei ist schuld und so. Ja, also das ist halt so eine Sache, da weiß man dann schon nicht, was wird jetzt passieren, ja. Und wie gesagt, das war jetzt alles hier in einem kleinen Rahmen und alles nicht dramatisch unterm Strich. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte so ein Projekt wie Unknown Realm aufgezogen oder so und dann kommt alles anders. Ja, also ich würde sagen, da, Also da kann ich umso mehr verstehen, ja, dass es einfach, dass es halt auch sehr tricky sein kann als Betreiber eines solchen Projekts.
Ja, ich nehme an, du hast dich selbst bei, das ist ja relativ harmlos verlaufen, sag ich mal. Auch die Verzögerung war ja überschaubar. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass du dich unter Druck gesetzt gefühlt hast.
So ein Stück weit schon, ja. Also es war, wie gesagt, zum Glück nicht so schlimm. Aber mich hat es halt auch selber geärgert, weil ich mir auch gedacht, jetzt habe ich da jahrelang bei dieser Druckerei bestellt und alles war immer okay. Und das eine Mal, wo ich jetzt irgendwas im Vorfeld hier finanzieren lasse, da geht es dann schief. Ja. Und das ist halt, keine Ahnung, vielleicht ist es Murphys Gesetz, wer weiß. Ja. Aber das sind halt so Sachen. Ja. Und wie gesagt, wenn man da so ein bisschen den Einblick auch hat, dann versteht man halt gleich zweimal, warum manche Projekte halt nicht so verlaufen, wie sie sollen. Ja, ja, jetzt ist natürlich so, man muss als Projektbetreiber vielleicht im Vorfeld halt eben auch einschätzen können, dass es zu Verzögerungen kommt. Aber jetzt gibt es, finde ich, einen anderen Aspekt auch noch. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers. Aber zum einen ist es eben schwierig, überhaupt realistisch einschätzen zu können, wie lange so ein Projekt dauert. Aber jetzt wäre ja die andere Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, dass es 4 Jahre dauert anstatt 1 Jahr, nur mal als Beispiel. Und ich würde das so in mein Projekt reinschreiben. Ja, ich würde in mein Projekt reinschreiben, ja, ich habe hier was ganz Tolles für euch entwickelt, für euch C64-Fans. Ich mache neue Tastenkappen oder was auch immer. Aber ihr müsst damit rechnen, dass die erst in 4 Jahren kommen. Wenn ich das so ins Projekt schreiben würde, dann würde ich mich aber auch fragen, ob dann überhaupt jemand sein Geld hinlegen würde, weil ich weiß nicht, ob ich was vorbestellen würde, ob ich jetzt schon Geld hinlegen würde, wenn ich schon wüsste, dass es mindestens 4 Jahre dauert. Das ist so eine Sache. Natürlich könnte man jetzt den Leuten dann unterstellen, dass sie da unehrlich sind, wenn sie halt das ein bisschen geschönt hinschreiben und sagen, ja, es dauert nur 1 Jahr. Auf der anderen Seite, ich glaube halt, dass es in den meisten Fällen wirklich schon eher so ein bisschen die, weiß nicht, Naivität will ich jetzt nicht sagen, aber schon eher Unerfahrenheit ist, ja. Wenn jemand sagt, in einem Jahr schaffe ich das locker und dann dauert es doch 4 Jahre, also ich würde jetzt da keine böse Absicht unterstellen. Aber selbst wenn jemand wüsste, es dauert länger, und selbst wenn jemand sehr konservativ schätzt und sehr realistisch schätzt und mit allen Eventualitäten und da reinschreibt, okay, hier Unknown Realm, tolles RPG, in 4 Jahren liegt es bei euch unter Weihnachtsbaum, gebt uns jetzt Geld. Ja, wer würde denn da mitmachen? Das muss man sich schon auch ein bisschen fragen.
Ja, also ich denke auch, dass dass keine Absicht bislang war, oder ich bei den gebackten Projekten, die ich so hatte, würde ich es bei keinem jetzt unterstellen, dass er da ein falsches Datum absichtlich abgegeben hat. Ich glaube, dass bei den ersten Projekten, dass die Leute da ein bisschen unbedarfter noch rangegangen sind, als es jetzt vielleicht tun würden. Also damals, wir hatten das ja schon, man kennt die ganzen Geschäftsprozesse nicht und so weiter, und dann dauert das alles immer doppelt so lang und wird eigentlich auch doppelt so teuer, wenn man da ein bisschen unbedarft dran geht. Ich glaube schon, dass bei den moderneren oder bei den neueren Projekten, dass die Leute viel mehr Vorarbeit leisten, bevor sie an so einen Kickstarter rangehen. Also dass sie dann doch vielleicht sich mal Angebote einholen von Herstellern, dass sie einen Projektplan entwickeln, dass sie vielleicht mal selber ein paar Dinge messen, wie viel sie für was brauchen, und dann so ein gewisses Gefühl auch für die Zeit bekommen. Also dass sie auch gewisse oder halt viel mehr Vorleistung bringen als in den ersten Projekten. Das ist so mein Gefühl, und dadurch auch weniger daneben liegen, als es so ist. Ich glaube, da willentlich einen falschen Wert anzugeben, ist, glaube ich, Quatsch. Also zum einen, die Leute werden ja, also Wartezeit führt ja schon dazu, dass die Leute ungeduldig werden und die ersten schlechten Kommentare kommen und die Stimmung kippt. Und da reichen ja schon wenige, um so eine gesamte Community sozusagen in der Stimmung runterzureißen. Und das passiert eigentlich sofort, wenn man eine erklägliche Verspätung hat. So gesehen ist es eigentlich nicht im Interesse des Projektbetreibers, da eine willentlich falsche Zahl anzugeben, weil damit schneidet er sich am Ende ins eigene Fleisch. Also wie gesagt, in meinen Augen war das am Anfang eher wegen der Unbedarftheit, und inzwischen machen sich die Projekte bei sowas, glaube ich, viel mehr und gründlicher Gedanken als am Anfang.
Ja, was wäre denn jetzt aber, wenn so eine Sache nun wirklich schief geht, was für Ansprüche hat man denn jetzt als Baker. Ja, also wenn jetzt wirklich, wenn es jetzt wirklich irgendwann heißt, okay, nee, sorry, als Baker Man ist Baking Bread, genau. Was wäre denn jetzt, wenn jetzt so ein Projekt tatsächlich schief geht und der Typ, also ich sage jetzt mal, der Typ, das kann natürlich auch eine Gruppe oder eine Frau oder sonst was sein, aber wenn der Typ, also der Projektleiter, jetzt irgendwann bekannt gibt, okay, sorry, ich habe mich vertan, das ist alles nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe, das Projekt ist gescheitert. Was hat denn dann der Backer für Ansprüche oder für Möglichkeiten? Wie kann er sein Geld vielleicht doch noch zurückkriegen?
Ja, also da nehmen wir mal exemplarisch Kickstarter. Bei Kickstarter kann man seinen Finanzierungsbeitrag abbrechen. Also solange die Kampagne noch läuft, solange das Projekt noch live ist, kann man auch seinen Beitrag zurückziehen. Das ist genau diesen Zeitraum noch möglich. Wenn das Projekt aber erfolgreich finanziert wurde und abgeschlossen ist, dann kann man das nicht mehr. Und Kickstarter sagt explizit, wir sind kein Geschäft, also wir sind kein Laden, wir führen keine Rückerstattung durch. Punkt. Also wenn du da ein Problem hast, ja, dann wende dich an wen? Ja, an den Projektgründer. Von dem bekommst du auf Goodwill-Basis, kannst du da noch eine Rückerstattung einfordern, ob er dem nachgibt oder ob er dem entspricht. Das obliegt eben dem Projektgründer. Und da vielleicht auch ein bisschen Statistik. Wir haben ja vorhin gesagt, dass so ungefähr 9% der Projekte fehlschlagen. Und bei den fehlgeschlagenen Projekten waren es laut dieser Statistik 13% der Backer, die eine Rückerstattung erhalten haben. Das heißt, was auf der einen Seite sehr hoch ist, nämlich diese 9%, also eigentlich ist eine hohe Wahrscheinlichkeit des Erfolges, dass man auch seine Sachen geschickt bekommt. Die Zahl ist die 13 sehr niedrig, also sozusagen, also nur jeder Zehnte, sag ich mal, erhält dann auch etwas zurück, weil natürlich auch die Projekte auch schon Geld ausgegeben haben. Also selbst wenn sie scheitern, kann sein, dass das ganze Kapital auch schon weg ist.
Also. Genau, und das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, ja, weil das Geld wird ja nicht zum Spaß eingesammelt, sondern natürlich, das ist übrigens auch explizit, wird das auch in den Richtlinien, soweit ich weiß, erwähnt, dass das Geld jetzt nicht dafür gedacht ist, dass der Typ, also ich bin jetzt wieder bei dem Typ, dass der Projektgründer sich nebenbei so ein schönes, angenehmes Leben machen kann, sondern natürlich soll das Geld, was eingesammelt wird, nur dazu dienen, in das Projekt gesteckt zu werden, in welcher Form auch immer, natürlich, klar. Vielleicht muss er auch Mitarbeiter bezahlen und so weiter, das ist natürlich alles richtig. Aber ja, das Geld darf jetzt nicht für irgendwas anderes verwendet werden. Also das heißt, der Typ muss das Geld schon für das verwenden, was er am Anfang gesagt hat. Natürlich können sich da Sachen ändern. Wie gesagt, vielleicht muss er noch eine andere Maschine kaufen oder irgendwas wird teurer und so weiter. Aber trotz allem ist das Geld dafür da. Und wenn er jetzt nach einem Jahr die Kohle schon ausgegeben hat und er sagt dann, sorry, ich kann euch das, was ich jetzt hier euch angeboten habe oder versprochen habe, halt eben nicht liefern. Ich habe aber auch die Kohle nicht mehr, die Kohle ist weg, dann kann er das nicht zurückzahlen und dann ist er aber auch nicht verpflichtet, das zurückzuzahlen. Natürlich könnte man jetzt noch den Rechtsweg einschalten und den verklagen oder sonst irgendwas, aber ich finde, also da schießen manche auch ein bisschen übers Ziel hinaus, weil, also man hört ja sowas dann auch oft, ja, wir verklagen die jetzt, die liefern uns nicht unser Spiel und so weiter. Ich sehe das halt wirklich so und da kommen wir vielleicht auch wieder ein bisschen zu diesem Fazit so ein bisschen, man muss im Vorfeld einfach wissen, auf was man sich da einlässt. Ganz einfach. Kickstarter ist per se kein Betrug oder sonst irgendwas. Kickstarter alias Crowdfunding ist einfach, wie gesagt, die Unterstützung eines Projekts. Und da muss man auch unterscheiden, Projekt und Produkt, das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, ein Projekt ist immer etwas, was keinen zwingend garantierten Ausgang hat. Ja, das kann scheitern, es kann anders verlaufen, es kann sich verzögern. Man unterstützt denjenigen dabei, seine Idee umzusetzen und bekommt im besten Fall genau das, was man am Anfang versprochen bekommen hat. Aber es gibt keine Garantie drauf. Und das muss man einfach wissen. Und wer dann auf einmal kommt, also klar, wenn es jetzt offensichtlich wäre, dass der Typ jetzt auf Haiti sitzt im Strandhäuschen und sich zufächern lässt und einen kühlen Drink trinkt und das sein einziges Ziel war mit dem Geld, dann ist es natürlich klar Betrug. Ja. Aber wenn einer zeigen kann, dass er das Geld investiert hat in sein Projekt und es halt einfach nun mal gescheitert ist, weil einfach bestimmte Sachen nicht so gelaufen sind, wie sie sind, dann hat er sein Bestes gegeben und es hat halt nicht funktioniert. Und wer dann kommt und den verklagen will, ich finde, derjenige ist klar auf dem falschen Dampfer, ja, weil das ist nicht das, wo er mitgemacht hat. Er hat kein Produkt bestellt, er hat ein Projekt unterstützt. Ja. Und ja, wie gesagt, denjenigen dann hinterher auch noch verklagen zu wollen, ich meine, das minimiert ja auch noch die Chance, dass überhaupt jemals da noch irgendwas draus wird. Ja, also das finde ich dann manchmal sehr überzogen, wenn dann so diskutiert wird, ja, von wegen Verklagen und ja, oder manche kommen da auch schon, ja, wenn ich die Adresse von denen rauskriege, dann fahren wir da persönlich vorbei und lass es ein Zeug. Also da muss man schon auch mal die Kirche im Dorf lassen und einfach mal verstehen, bei was man da einfach mitgemacht hat. Ja, also das sehe ich ganz klar, knallhart so, weil das ist die Realität, das ist nicht irgendwie meine überspitzte Meinung, sondern das ist einfach so, ja, Unterstützung eines Projektes, eines Vorhabens ist ganz klar eben das und keine Vorbestellung.
Ja, und das, was du gesagt hast, also dass vielleicht hat der Projektbetreiber alles gegeben und auch noch zusätzliche Maschinen gekauft für das Projekt und dann hat es am Ende halt doch nicht gereicht. Oder er hat betrogen und hat eben gar keine Maschinen gekauft. Nicht mal das wird man rauskriegen im Normalfall.
Das ist natürlich ein Problem in Anführungszeichen. Klar, ja. Man kann es schwer nachprüfen, das ist halt ein Punkt, aber man kann deswegen auch nicht jemanden unter Generalverdacht stellen.
Genau, und wir sind keine Juristen, also wir können jetzt nicht sagen, wie hoch so ein Erfolg sein könnte, wenn man Projektbetreiber dann entsprechend verklagt. In der Regel ist es ja so, dass es sich um geringe Beträge handelt. Also wir reden ja hier nicht von 100.000 Euro, sondern man hat eben, was weiß ich, für so ein Gehäuse 150 Euro hingelegt. Und da ist es ja so, dass sich dann in der Regel die Anwaltkosten gar nicht lohnen. Geschweige denn, dass man dann eben einen Anwalt findet, der das dann überhaupt auf sich nimmt. Weil es dann vielleicht sogar, könnte es sogar ein Bagatelldelikt sein. Also dass es dann quasi dann gar nicht vor Gericht kommt. Also in der Regel reicht es einfach nicht, um die Anwaltskosten zu rechtfertigen, es sei denn, es geht ums Prinzip und man will da mal ein Statement setzen. Auch wenn man sieht, wie viele erfolgreiche Klagen es da gab, da ist ja auch nicht so, dass das Internet davon voll ist. Und vielleicht auch da zu dem Punkt nochmal, wen kann man denn verklagen? Ja, wahrscheinlich kann man einfach den Projektbetreiber verklagen, aber wahrscheinlich eben nicht Kickstarter. Also das ist jetzt aber eine Vermutung, da wir keine Rechtsleute sind. Also die werden sich durch die Nutzungsbedingungen schon vertraglich so abgesichert haben und auch ja erklärt haben, ist kein Geschäft, sondern ihr unterstützt ein Projekt. Da wird nicht viel zu holen sein. Wenn, kann man dann eben den direkt angehen und in der Regel lohnt sich's nicht.
Ja, und natürlich, klar, die Chance, dass mal Betrüger dabei sind, die gibt es immer. Das soll jetzt auch nicht heißen, dass wir jetzt Betrüger schützen wollen oder sowas. Ja, natürlich kann es immer schwarze Schafe geben und das gehört ein bisschen zum Risiko dazu. Aber man muss es halt auch so sehen, keiner wird gezwungen, bei sowas überhaupt mitzumachen. Und das ist, finde ich, unterm Strich eben auch das Fazit. Letztendlich ist es eine Frage, ob man sich das persönlich leisten kann oder leisten will, bei sowas mitzumachen. Man kennt die Folgen, also die möglichen Folgen. Man muss sich das einfach auch vor Augen führen. Ich glaube, es gibt einige, die das gar nicht so weit denken oder halt gar nicht mit dieser Eventualität rechnen, dass das halt am Ende wirklich passieren kann, dass das Projekt scheitert. Ja, dass die halt einfach zwar das irgendwo lesen in einem Satz, aber das schon wieder vergessen haben oder das für nicht sehr wahrscheinlich halten. Und wenn es dann halt eben doch eintritt, dann, ja, wie soll man sagen, dann fühlen sie sich auf einmal ungerecht behandelt, obwohl sie es eigentlich von Anfang an hätten wissen müssen. Und ich sehe das halt so, es geht hier meistens um Hobby, ja, wenn man jetzt ein neues Gehäuse für seine C64 will oder neue Tastenkappen oder ein Spiel, es ist alles Hobby. Man muss sich einfach überlegen, wie viel Geld gibt man für sein Hobby aus, wie viel Geld ist man bereit, auch mal in den Sand zu setzen bei sowas. Wer auf Nummer sicher gehen will, hat immer die Möglichkeit zu warten, bis das Produkt, nicht das Projekt, sondern das Produkt am Ende in einem Shop steht. Ja, dann kann man auf Nummer sicher gehen. Und man muss sich halt auch immer vor Augen führen, bestimmte Projekte können halt nur vielleicht finanziert werden, indem oder überhaupt Realität werden, indem halt eben Unterstützer dabei sind. Und man muss halt auch einfach bereit sein dafür und sagen können, okay, mir ist es das wert, ich zahle jetzt mal 200 Euro und ich hoffe, dass es was wird, weil ich finde, das ist eine richtig coole Sache. Wenn es am Ende nichts wird, muss ich das verschmerzen können, dass die 200 Euro fehlen. Ja? Wenn man jetzt knapp bei Kasse ist oder sich das nicht leisten kann oder nicht bereit ist, sich das zu leisten, weil man die Kohle für was anderes braucht, zum Beispiel für die Familie oder sonst wo, dann muss man das halt im Vorfeld mit sich selber ausmachen und sagen, okay, ich kann mir das nicht leisten, 200 Euro da einfach in den Sand zu setzen. Ja? Und das ist auch völlig okay, das muss auch keiner machen oder das muss auch nicht machen wollen. Ja? Wenn einer da eben sagt, nee, ich habe da meine Prinzipien, die 200 Euro sind für mich wichtig, die setze ich nicht in den Sand, ja, dann warte halt einfach, bis das Projekt, das Produkt vielleicht eines Tages in einem Shop zu kaufen ist. Ja. Und ich finde, das ist halt so eine Sache, die man, wie gesagt, mit sich selber vereinbaren muss. Und wenn ich jetzt halt sage, okay, C64 ist das tollste Hobby der Welt und korrekt, ich bin ja gerne bereit, ja, eben, das sagt, also das ist ja wirklich jetzt eine eindeutige Sache. Und wenn ich halt bereit bin, da Geld auszugeben, ich meine, man gibt auch oft mal Geld für irgendeinen Blödsinn aus, den man dann hinterher gar nicht nutzt, ja. Da kann man ja auch sagen, man hat das Geld in den Sand gesetzt, ja. Aber da sieht man das halt nicht so, weil man nicht das Gefühl hat, dass man jetzt irgendwie verarscht wurde oder so. Aber wenn ich jetzt halt, sage, okay, das ist eine tolle Sache, ich hoffe, dass es Realität wird, hier, meine 100 Euro habt ihr. Ja, ich muss halt in dem Moment einfach mir darüber im Klaren sein, dass es im schlimmsten Fall halt weg ist, so als hätte ich die Kohle nie gehabt. Ja. Und das so ist halt meine Einstellung. Natürlich gibt es dann bei mir auch vielleicht Grenzen, wo ich dann sagen würde, ab dem Betrag mache ich das aus Prinzip nicht. Ja, da warte ich dann lieber, bis fertig wird. Ja. Zum Beispiel jetzt beim anderes prominentes Beispiel, Mega 65 war kein Crowdfunding, hat aber 800 Euro gekostet. Ja. Ich habe den dann gekauft, als es ihn gab. Ja. Und 800 Euro ist natürlich schon jetzt nicht billig. Aber da wusste ich ja immerhin, okay, das Projekt oder den Rechner gibt es jetzt zu kaufen, also kaufe ich ihn jetzt auch. Hat zwar immer noch ein paar Monate gedauert, bis er geliefert wurde, aber da war man sich sicher, was man bekommt. Wäre das jetzt ein Kickstarter gewesen und ich hätte da 800 Euro im Vorfeld hinlegen müssen, dass ich dann vielleicht in 3 Jahren einen Rechner kriege, vielleicht hätte ich es dann nicht gemacht. Ja? Vielleicht hätte ich gesagt, okay, für 300 Euro würde ich es machen, aber für 800 Euro wäre es mir jetzt zu viel. Ja? Und das sind halt auch so Sachen, da muss man halt einfach abwägen mit sich selber, aber man kann halt nicht hinterher sauer sein, dass es halt einen anderen Verlauf vielleicht genommen hat, wenn halt einfach Dinge nun mal schief gehen. Und ich glaube, eigentlich sollte auch jeder aus dem Arbeitsleben oder sonst wo eigentlich auch wissen, dass Projekte halt nicht immer erfolgreich sind.
Ja, und vielleicht ein genereller Hinweis, informiert euch über die Projektbetreiber. Man kann sich die Kampagne anschauen, mal sehen, wie gut die gemacht ist. Und natürlich kann man die Personen, die werden in der Regel genannt, und da kann man sich auch schlau machen. Was haben die denn vorher gemacht? Sind die bekannt in der Szene? Haben sie ähnliche Projekte schon mal durchgeführt? Und da kann man auch viel, das Internet ist groß und hat viele Informationen. Und gerade wenn Leute so ein Projekt durchziehen wollen, dann haben die vielleicht auch Referenzen irgendwo anders. Und da kann man sich ja auch mal reinlesen. Also macht euch schlau und hört auch vielleicht auf euer Bauchgefühl. Wenn man schon so eine Kampagne sieht und denkt, das klingt aber jetzt nicht so professionell oder sehr allgemein, was da steht. Und so im Konkreten steht da mal gar nichts. Dann kann man auch sehr gut, denke ich, auf den Bauch hören.
Ja, wobei man da jetzt auch wieder sagen muss, gibt halt auch da andere Fälle. Ja, also siehe Jeroen Tel, bekannter C64-Musiker, hat bis heute sein Ding nicht erfüllt, aber jeder, der ihn vorher gegoogelt hätte, oder man hätte ihn gar nicht googeln müssen, weil man weiß ja, dass er ein bekannter Musiker ist und man kennt den Namen ja. Also das heißt, auch das ist kein Garant dafür. Auf der anderen Seite, sowas wie Unknown Realm, gut, das ist jetzt noch nicht erfolgreich verlaufen, aber das waren jetzt halt, die haben wahrscheinlich keinem was gesagt im Vorfeld, ja. Ich meine, klar, man konnte schon gucken, dass der Bruce vorher wirklich auch in der Spieleindustrie gearbeitet hat. Also da gibt es tatsächlich Nachweise drüber. Das waren jetzt auch eher, ich sag jetzt mal, eher die Underdogs, ja, die halt bis zu dem Zeitpunkt noch keiner kannte. Das sind halt immer so Sachen. Aber klar, natürlich, wenn man die absolute Sicherheit haben will, dann sollte man sich natürlich schon ein bisschen vorher drüber informieren. Aber auch da eben, das, also für mich ist das Fazit, wie gesagt, es gibt keine Garantie. Ja, und man muss einfach wissen, bin ich bereit, hier gutwillig was zu spenden, ja, und zu sagen, okay, die Idee ist mir so viel wert. Ja, mir ist die Idee so viel wert, dass ich da 200 Euro hinlegen kann, ohne dass ich hinterher weinen muss, wenn die auf einmal weg sind und ich nichts bekomme. Also so weit muss man da, finde ich, mit sich selber das abklären. Und ja, das ist so ein bisschen mein Fazit.
Ja, also ich sehe es auch so, also man kann versuchen natürlich, sich abzusichern über Informationen, aber Garantien gibt es natürlich keine. Gut, vielleicht, jetzt haben wir positive, negative Erfahrungen. Würdest du weiterhin Kickstarter-Projekte unterstützen?
Ja, also ich sehe das so, auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht einer, der jetzt bei jedem Scheiß mitmacht, auf gut Deutsch gesagt. Aber wenn ich das für sinnvoll halte oder einfach Bock auf sowas habe oder denke, ja, ich will einer der Ersten sein, der es bekommt, oder ich sehe das als unterstützenswert an, würde ich das nach wie vor machen. Also auch wenn ich jetzt auch einmal enttäuscht wurde mit den ersten Taschenkappen, das wäre es für mich kein Grund, da nicht nochmal mitzumachen, weil mir ist natürlich auch bewusst, ein anderes Projekt von einem anderen Menschen, das darf ich nicht auf eine Stufe stellen mit dem einen Projekt, bei dem ich jetzt irgendwie unglücklich geworden bin. Ja, das sind einfach zwei verschiedene Menschen, zwei verschiedene Projekte, selbst wenn es sich um dieselbe Sache handelt, siehe Tastenkappen. Also für mich gibt es da keinen Grund, einfach per se zu sagen, nee, sowas mache ich nicht mehr. Ja, also das ist für mich, schlechte Erfahrungen kann man das sicherlich mal machen, aber das gilt dann nicht für sämtliche Projekte. Also für mich ja, stellt sich die Frage da nicht. Ich würde es auf jeden Fall weiterhin wieder tun.
Ja, bei mir sieht so aus, ich würde das auch weiterhin tun, solange es in gewissen Rahmen ist. Also das trifft eigentlich das, was du gesagt hast vorhin, dass halt klar sein muss, wenn das Geld dann weg ist, dann darf ich mich auch nicht grämen. Und das setzt für mich auch so einen gewissen Preisrahmen, wo ich sagen kann, das ist so Spielgeld sozusagen für Retro. Das ist bei mir unter 200 Euro. Um den Dreh, wo ich dann, ja gut, hängt natürlich auch ein bisschen vom Projekt ab. Also keine Ahnung, vielleicht gibt es auch ein ganz tolles Projekt, wo ich dann da höher gehen würde, aber im Prinzip muss es immer ein Betrag sein, wo ich dann sage, schade, aber ich werde jetzt keinen Herzinfarkt deshalb bekommen. Also ja, ich würde da weitermachen und ich habe ja sogar weitergemacht für gleiche Projekte wie bei den Tastenkappen, also wo dann auch mein Lernfaktor dann sozusagen gering war, aber dann auch belohnt wurde, weil es beim zweiten Mal eben funktioniert hat.
Ja, und das beweist ja eigentlich auch, dass ja, dass man nicht von einem Projekt auf alle schließen kann. Ja,
das ist sicher so und das hängt immer an den Personen wie im Leben. Würdest du denn ein Kickstarter-Projekt gründen?
Ja, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mein Crowdfunding gemacht. Bewusst klein aufgezogen, weil ich mir gedacht habe, nee, ich gehe nicht gleich aufs Ganze mit sowas. Und auch jetzt aus, nicht nur aufgrund dieser Erfahrung, sondern ich glaube auch generell, ich glaube auch das ist eine Typsache, genauso wie ob man sowas unterstützt oder nicht. Ich würde ein Kickstarter-Projekt nur dann ins Leben rufen, wenn ich mir 100% sicher wäre, dass ich eigentlich schon so weit bin mit dem Projekt, dass ich das den Rest auf jeden Fall noch durchziehen kann. Ich meine, klar, das wird wahrscheinlich jeder so sehen oder viele, aber ich müsste mich da schon sehr vergewissern. Also ich würde jetzt nie sagen, okay, ich habe vor, dieses Spiel zu programmieren, gebt mir alle Geld, dann mache ich das. Sondern ich würde eher so weit gehen, dass ich sagen würde, 70% vom Spiel müssen schon fertig sein, so dass ich dann sagen kann, okay, gebt mir Geld, damit ich es noch fertigstellen kann. Ich würde das auch ein bisschen immer dran koppeln, brauche ich die Kohle wirklich? Ja, ich meine, es ist natürlich auch Typsache, das ist auch ein bisschen davon abhängig, wie man so eingespannt ist. Wenn jetzt einer zum Beispiel gar keine Freizeit hat, weil er Job und Familie hat, dann will der vielleicht seinen Job kündigen oder sich mal ein Jahr Auszeit nehmen und in dem Jahr dann sein Projekt durchziehen. Dazu braucht er natürlich dann auch entsprechend Geld. Ja, oder wenn ich was Physikalisches herstellen will, irgendwelche Module oder irgendwelche Boxen für das Spiel oder Disketten, was weiß ich was, dann brauche ich das Geld vielleicht im Vorfeld, um das zu finanzieren. Und dann kann ich verstehen, dass man das dann in Erwägung zieht. Während wenn ich jetzt, also ich persönlich habe doch relativ viel Freizeit, also ich habe natürlich auch einen normalen Job, aber ich habe es bis jetzt geschafft, meine Spieleprojekte in meiner Freizeit hinzubekommen, so würde ich es mal formulieren. Und bei einem Programmierprojekt wie einem Spiel hat man ja auch meistens wirklich nur seine eigene Zeit, die man da investiert. Ich muss ja jetzt nicht irgendwie Materialien kaufen oder so. Das kommt dann vielleicht wirklich erst, wenn die Box kommt. Und da würde ich dann vielleicht auch nach anderen Lösungen suchen oder das halt dann wirklich privat vorfinanzieren in einem entsprechenden Rahmen, sofern ich halt die Möglichkeiten dazu habe. Und das ist, finde ich halt, das sind halt immer die Sachen, die man auch abwägen muss, wenn man selber so ein Projekt ins Leben ruft. Bin ich überhaupt angewiesen auf so ein Kickstarter-Projekt? Brauche ich das überhaupt? Muss das überhaupt sein oder mache ich das jetzt nur, weil alle das machen oder weil ich denke, ah, so kann ich ja billig an Geld kommen sozusagen und muss ja nur dann mein Spiel noch fertig programmieren. Also ich glaube, ich bin da eher einer, der da zögern würde, der das eher nur machen würde, wenn es unbedingt sein muss oder wenn ich mir davon einen entsprechenden Erfolg verspreche, den ich ohne dieses Projekt gar nicht hinbekommen würde. Ja, oder wenn ich halt eben sage, okay, jetzt bin ich in der Phase, wo es eigentlich nur noch vervielfältigt werden muss auf einer goldenen DVD oder keine Ahnung, ja, was auch immer. Da würde ich das dann vielleicht in Erwägung ziehen, aber ich wäre eher der Typ, der versuchen würde, es auch ohne hinzubekommen. Ja, also das ist so ganz klar meine Meinung, aber ich denke, wie gesagt, das hängt halt einfach auch davon ab. Vielleicht habe ich auch nicht die entsprechenden Projekte. Ja, bei mir sind es halt meistens Softwareprojekte oder ich sag mal Projekte, die jetzt nicht so viel Geld verschlucken, dass man, dass ich muss jetzt keine Presse kaufen oder irgendwelche krassen Maschinen oder sonst irgendwas. Ich mache alles von allein oder ich mache alles alleine. Ich programmiere alleine. Ich design die Grafiken allein. Ja, es passt vielleicht auch nicht so zu meinen Projekten. Also so würde ich das beschreiben. Ja. Und ich aber sag niemals nie, wie gesagt, wenn eines Tages ein Projekt kommt, bei dem ich das für sinnvoll halte, könnte ich mir vorstellen, es zu tun, aber ich wäre auf jeden Fall auch da so, dass ich auf Nummer sicher gehen wollen würde und ich es nur so machen würde, dass ich das mit mir selber vereinbaren kann, weil ich würde auf keinen Fall sowas erleben wollen, wie jetzt zum Beispiel die Unknown Realm Leute oder der Jeruntel oder sowas. Ja, also das wären jetzt so Sachen, die bräuchte ich jetzt nicht in meinem Leben. Dann würde ich lieber gucken, dass ich irgendwie anders an die Kohle komme.
Ja,
Wie ist denn bei dir?
da sind wir sehr gleich unterwegs. Also zum einen steht bei mir nichts an. Also ich hätte überhaupt keine Idee, die ich da jetzt gerade einbringen könnte. Aber wenn es der Fall wäre, dann würde ich die Grenzen sehr hoch setzen, das überhaupt zu tun. Also das ist, glaube ich, sehr ähnlich wie bei dir. Also du musst schon sehr, sehr, sehr sicher sein, dass das Ding auch ins Ziel geht. Wir hatten es ja auch davon, dass man sich vielleicht verbrennt oder seinen Namen verbrennt oder überhaupt so ein Scheitern ist ja dann auch nicht wirklich gut, wenn es der eigene Traum ist. Also es müsste schon sehr, sehr gut vorbereitet sein und das weiß ich nicht. Vielleicht bei der Software wäre ja, dass vielleicht noch die Produktion fehlt oder es vielleicht sogar, was bei Kickstarter ja manchmal auch gemacht wird, es nur als Werbung genutzt wird, weil man das Projekt eigentlich schon verwirklicht hat und dann quasi nur noch eine Community aufbauen will, das als Unterstützung. Also ich würde für mich die Grenzen sehr hoch setzen der Wahrscheinlichkeit, dass das Ding auch funktioniert, wie auch immer das aussieht, entweder durch Vorarbeiten oder durch irgendwelche Vorfertigungen. Bevor ich sowas machen würde und ganz generell wüsste ich gar nicht, was dann in diese Kategorie fallen könnte, das mich interessieren würde. Also die Wahrscheinlichkeit für mich persönlich halte ich für deutlich gering.
Ja, also eben, das hängt halt auch von den Projekten ab. Ja, das denke ich mir auch. Ja, also wenn du jetzt einen Film drehen willst, dann kostet das vielleicht halt doch etwas mehr, als wenn du jetzt ein kleines Spielchen oder so programmieren willst. Aber klar, auch da gibt es halt, wie gesagt, Typsache, Umstände, Familien, Freizeitsituationen, generell, wie viel Geld man zur Verfügung hat vielleicht, ja, oder mit wem man da zusammenarbeitet. Ja, wer dann für einen das Manufacturing übernimmt oder was auch immer. Ja, oder ob da neue Sachen dabei sind, die erst noch entwickelt werden müssen oder ob das alles nur bestehende Sachen sind, die man relativ klar kalkulieren kann. Ja, ich denke, das kann man nicht so eindeutig beantworten, aber ja, wir können nur den Leuten raten, überstürzt es nicht, falls ihr jemals ein Kickstarter-Projekt ins Leben ruft.
Unterschätzt es nicht.
Genau. Genau. Ja, gut, jetzt haben wir doch etwas länger geredet, als ich gedacht hätte. Aber ja, es ist halt doch ein interessantes Thema.
Und Dauerbrenner.
Und ja, auf jeden Fall. Und nach wie vor aktuell, daran sieht man auch, selbst wenn vielleicht vor vielen Jahren schon Leute gesagt haben, ah ja, Kickstarter und sowas, das hat keine Zukunft oder so. Man sieht halt, das gibt's halt immer noch. Ja, genau. Und scheint auch nicht wegzugehen. Aber ist ja auch eine tolle Sache. Also unterm Strich muss man auch einfach sagen, es ermöglicht sicherlich sehr vielen Projekten oder sehr vielen Leuten auch ihre Träume umzusetzen, ein Stück weit, die sonst vielleicht halt einfach nie umgesetzt werden würden. Und das ist ja, finde ich, auch eine der großen Stärken bei sowas. Ja, dass man halt eben dadurch auch viele Sachen einfach bekommen kann, die anderweitig vielleicht nie das Licht der Welt erblicken würden.
Mit diesen Worten verabschieden wir uns aus unserer ersten Sonderfolge und freut euch schon auf die nächste.